Diese Folge steht im Zeichen des verstorbenen Kelvin Kiptums, des Marathon-Weltrekordhalters, der tragisch bei einem Autounfall ums Leben kam. Unser Beileid gilt seiner Familie.
Wir sprechen heute darüber, warum es auch mal sinnvoll sein kann, ausgetretene Pfade zu verlassen. Und damit zu tun hat auch mein nächster Wettkampf. Wir sehen uns in Leverkusen und wir präsentieren euch in dieser Folge einen neuen Partner.
Das alles bei Einer rennt, einer hinterher, euer Lauf-Podcast. Präsentiert von Amazfit.
GPS-Uhrentechnologie für die Jagd nach eurer nächsten Bestzeit.
Henrik, mein Lieber, 2 Wochen schon wieder rum, wir hören uns und ich glaube, es gibt gerade eine Parallele. Ich gucke raus und es regnet bei 10 Grad in Köln und habe gerade auch bei dir in Kenia einen Schauer gehört. Kann das sein?
Ja, Schmitti, da hast du vollkommen recht. Es hat hier gerade richtig einmal geschüttet, aber das Schöne ist, das passiert meistens erst, wenn es dunkel wird. Heute mal ein wenig eine Ausnahme, aber es hat auch dann nur 2 Minuten gedauert. Pünktlich zur Aufnahme ist der Regen wieder weg, sodass wir hoffentlich keine Störgeräusche haben. Was aber hier noch passiert ist, gerade als ich hier saß, ist, dass ich hier in eine Wolke aus verdampfendem Plastik gehüllt wurde. Das wird hier nämlich gern gemacht. Der Müll wird hier verbrannt von den Kenianern. Und wenn man Pech hat, dann liegt deine Unterkunft genau in der Windfahne. Und so eine schöne Plastik-Windfahne habe ich hier gerade abbekommen. Ich sitze hier nämlich ja gerade draußen vor meinem Apartment, wo ich untergebracht bin. Und bin jetzt aber froh, dass sich auch diese Windfahne langsam oder diese Plastikfahne langsam verzieht. Und bin bereit, Schmitti, für eine coole neue Podcast-Folge aus Kenia. Mit leider aber, das können wir leider nicht verhindern, leider mit einem traurigen Einstieg, weil da führt wirklich kein Weg dran vorbei. Das ist das dominierende Thema der letzten Tage, Wochen noch nicht Tage gewesen. Ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, dass der Weltrekordhalter im Marathon verstorben ist und das wirklich ganz, ganz dicht eben auch dran hier. Ne? Also Iten liegt nur ein paar Kilometer weg von dem Ort, wo es bei ihm passiert ist und das ist schon eine Sache, die ja wirklich hier auch so ein Schleier über allen legt. Und wo man merkt, dass das die Leute auch hier sehr, sehr beschäftigt. Also wirklich eine echt heftige, schlimme Nachricht gewesen. Du hast es sicherlich ja auch mitbekommen.
Ja, du hast mir direkt was geschickt. Du hast auch es gab ja dieses schreckliche Foto, das Autowrack. Er ist ja tödlich verunglückt mit seinem Trainer zusammen, auch verstorben. Dieses grausame Bild. Es war hier, die Meldung kam hier am Rosenmontag. Also Freud und Leid sozusagen ganz nah beieinander. Rosenmontag, der große Feiertag in Köln. Und da kam dann morgens diese schreckliche Meldung und dann lief es ja über den Ticker und war überall zu lesen. Marathon-Star. Weltrekordler Kelvin Kiptum tödlich verunglückt. Ich dachte erst, kann er gar nicht sein. Und dann traurige Gewissheit. Und ich habe natürlich direkt an dich gedacht, nicht nur, weil du die Nachricht geschickt hast, sondern du hast es gerade erwähnt, die Nähe nah dran in Kenia, Iten. Wie weit ist es da bis zu dieser Unglücksstelle? Also es ist wirklich ein Dorf, eine Ausfahrt weiter oder wie nah ist das? Wie muss man sich das vorstellen, so räumlich?
Ja, also wir wirklich schlimm mit 24 Jahren dann da zu verunglücken. Und wir haben an dem Tag tatsächlich unseren Long Run gemacht in die Richtung, wo eben Kaptagat liegt. Kaptarakwa ist so ein Ort, den kennt man hier, wenn man losläuft. Das ist diese Uphill-Longwand, den ich auch heute, ne, wir nehmen am Sonntag auf, den ich heute auch gemacht habe. Wenn ihr bei Instagram seht, dann seht ihr auch die Strava-Daten. Da geht es fürchterlich steil bergauf. Die ganze Zeit ist ein sehr harter Longwand, den man macht. Ich mache ihn eben gerne, um mir da eine Härte zu holen. Und dann läuft man eben genau in diese Richtung, wo Kelvin Kiptum dann eben gewohnt hat. Und das war Luftlinie, nicht viele Kilometer. Das war, ne, da, wo wir unseren Dauerlauf an dem Tag beendet haben. Und das ist ja dann ja einige Stunden später passiert, abends, 23 Uhr, ne, alles immer noch auch ein bisschen mysteriös. Hier wird auch sehr, sehr viel spekuliert, wie es dazu kam, ob da wirklich dann ja zu schnell gefahren wurde, teilweise auch wie ich so wilde Verschwörungstheorien, die da eine Rolle spielen, ne, weil irgendwie auch ein paar Tage vorher dann noch ein paar dubiose Gestalten auch bei der Wohnung bei ihm aufgetaucht sind. Und ja, also es wird sehr, sehr viel gemunkelt. Niemand weiß wie ich Bescheid. Das Einzige, was wie ich bleibt, ist, dass es natürlich unglaublich tragisch ist. Ne? Kelvin Kiptum, 24 Jahre alt gewesen, mit seinem Coach an Bord. Ne? Auch der ist verstorben und noch eine Frau, die auch dabei war, die hat offenbar überlebt mit schon auch schweren Verletzungen. Ja, und ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis da wirklich dann Licht in die ganze Sache kommt, woran es lag und ja, oder ob es einfach dann ein Fahrfehler war. Ne? Er ist offenbar selber auch gefahren. Es ist grundsätzlich so, dass hier in Kenia die Verkehrslage nicht ganz ungefährlich ist. Das ist auch eine Sache, die mir öfter mal Bauchschmerzen macht. Gerade wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, dann darf man da keine falsche Scheu haben, zu sagen, komm, fahr mal langsamer. Auch wenn man dann der Einzige in diesem mit 20 Mann besetzten Mini-Matatu ist, dann darf man da trotzdem nicht klein beigeben, sondern sagen, fahr einfach langsamer, ist zu gefährlich. Aber ob das jetzt wirklich damit zusammenhing, dass da irgendwelche gefährlichen Straßenverkehrssituationen sind, das ist alles reine Spekulation. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass es in Kenia wesentlich mehr Verkehrstote gibt als in Deutschland. Und die ganze Sache ist halt wirklich schlimm. Also so, das war das Erste, was ich gesehen habe an dem Tag nach diesem besagten Long Run, als ich aufs Handy geschaut habe und hier in Iten, in dem Dorf, was dann so von Kaptagat, weiß nicht, so 25, 30, vielleicht 40 Kilometer ungefähr weg ist, ist auch hier ist es ein großes Thema. Es gibt hier auch immer wieder dann so Niederlegungen von Kerzen, da waren wir auch bei einer dabei. Und die Leute nehmen natürlich Anteil und das ist natürlich für Kenia ein unglaublicher Schock. Das war ja der Mann, der auserkoren wurde, als Nächstes die 2 Stunden zu brechen. Das sollte ja schon im April passieren in Rotterdam. Und ja, es ist verdammt nah gewesen, das merke ich auch. Und da haben wir hier auch mehrere Tage lang, auch wie ich jeden Tag drüber gesprochen. Und auch jetzt ist es immer noch ein großes Thema.
Du hast es gerade angerissen. Wir wollen jetzt hier keine Verschwörungstheorien irgendwie festigen, verstärken oder sonst was. Aber was wird so gesprochen? Was reden so die Läufer im Läuferland Kenia, die Athleten untereinander? Was kursiert da so? Was sind das so für Meldung, würde mich einfach interessieren. Also was stellt man sich da vor?
Ja, also was ich hier ab und zu mal gehört habe, ist, dass ein bisschen spekuliert wird, ob vielleicht mit den Bremsen was nicht stimmte. Und das in Kombination mit diesen eben besagten Fremden, die da auf dem Grundstück aufgetaucht sind, das hat der Vater ja auch von Kelvin Kiptum gegenüber den Medien geäußert, dann ist das natürlich ein Nährboden, dass sich Leute dann Sachen zusammenreimen. Aber da sollten wir uns nicht daran beteiligen, an diesen Spekulationen. Wie gesagt, meine Anteilnahme gilt der Familie und auch dem oder der des verstorbenen Trainers. Und wie gesagt, es ist natürlich dann ein unheimlich prominenter Fall. Aber dass eben kenianische Spitzenläufer versterben, das ist schon auch öfter mal vorgekommen, immer durch verschiedene Situationen, seien es Verkehrsunfälle oder auch tatsächlich Mord. Also das ist auch schon in letzter Zeit passiert. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr parat, aber das habe ich noch ganz präsent. Das war nämlich zu der Zeit auch ein großes Thema. Oder eben auch Agnes Tirop, der auch eine der besten Läuferinnen der Welt war aus Kenia, die dann, ich glaube, wegen häuslicher Gewalt daran verstorben ist. Also das ist ein Thema, was öfter mal aufkommt, aber in dem Fall ist es natürlich der mit Abstand prominenteste, den es treffen kann. Und dadurch, dass es dann wirklich noch so ein junger Athlet ist und so tragisch dann eben, weil eben jetzt die Zukunft ihm gehörte, ja, ist heftig, ist sehr, 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 sehr traurig. Und wie gesagt, ist es hier auch ein Thema, was, gerade wenn ich beim Physio liege oder so, dann immer irgendwie aufkommt und da wird immer auch drüber gesprochen. Und das merkt man eben auch in der ganzen Community hier. Also ich bin ja in der WhatsApp-Gruppe drin mit den kenianischen Athleten und auch da wird immer noch viel drüber gesprochen.
Ja, absolut tragisch, traurig. Man kann einfach nur sagen, unser Beileid, viel Kraft an die Angehörigen und das ganze Umfeld von Kelvin Kiptum. Es war, du hast es gerade gesagt, es war der aufstrebende Mann. Ich meine, er ist ja wie Phönix aus der Asche da. Wir haben ja hier auch in der einen oder anderen Folge über ihn gesprochen. Ist er emporgeflogen und direkt diese grandiosen Zeiten gelaufen. Ich glaube, sein erster Marathon war, was war es, eine 202, ne? Oder auf jeden Fall
201 sogar. Der schlechteste Marathon, der je gelaufen ist, war 201. Ja.
Meine Güte. Und dann jetzt dieser Weltrekord, ich glaube 2 Stunden 35, ne, war ja da die 2 Stunden ja. 35 Sekunden und 24 Jahre. Ja, das tragisch. Also wahrscheinlich.
Ja, was mir wirklich auch surreal dann vorkam, ist, ich habe mich ja jetzt in der letzten Zeit auch tatsächlich intensiver mit ihm beschäftigt und das hatte einen ganz anderen Grund. Ihr habt es ja eben bei dem Einsprecher hier beim Vorspann unseres Podcasts jetzt schon gehört, dass ich eben, oder dass wir als Podcast, aber auch ich persönlich als Athlet, Amazfit als Uhrenpartner gewonnen habe. Und das war wirklich auch richtig gruselig so. Also der wurde ja wirklich vor wenigen Tagen erst von Amazfit als ganz großer Testimonial bekannt gegeben. Und das habe ich mir natürlich alles auch ganz genau angeschaut und fand es auch cool gemacht, wie das so ein bisschen aufgebaut wurde. Dieses Breaking Limits Motto ist natürlich dann der beste Mann, wenn man eben einen Weltrekordhalter hat. Und dadurch habe ich den wirklich sehr präsent gehabt in den letzten Tagen und das immer gesehen. Und dann kam mir das halt wirklich erst wie ein schlechter Scherz vor, als dann genau der, den ich jetzt mir wirklich öfter angeschaut habe und auf den ich dann immer gestoßen bin, weil eben auch ich jetzt mit Amazfit zusammenarbeite, dann auf einmal verstirbt und einfach gibt dieser ganzen Sache nochmal eine weitere Dimension der Tragik, so, ne? Weil es jetzt, wie ich, für mich persönlich sich noch ein bisschen näher anfühlt. Wegen diesem Hintergrund eben. Aber ja, wir hätten uns auch einen ganz anderen Einstieg gewünscht, auch diese Podcast-Partnerschaft mit der Macefit bekannt zu geben. Ne? Eigentlich wollten wir sagen, was hat Hendrik mit Kelvin Kiptum mit dem Weltrekordhalter gemeinsam? Und dann wäre eben das gekommen. Und jetzt ist es eben nochmal ein ganz anderes Kaliber, worüber wir reden müssen. Aber wie gesagt, wir freuen uns trotzdem,
dass wir
begrüßen dürfen als unseren Podcast-Partner. Aber vor diesem Hintergrund, ne, und das gebietet auch die Pietät, werden wir auch erst in den nächsten Folgen da ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, was genau dahinter steckt und was wir damit vorhaben. Also ja, also selbst jetzt, wenn ich drüber spreche, läuft mir noch ein kalter Schauer da den Rücken runter.
Absolut, ich denke, dann lassen wir es einfach so stehen. Das kann man, ich bin auch gespannt, wir werden sehen, was da noch an die Öffentlichkeit dringt, was da ermittelt wird. Ich denke, es wird schwierig werden, ob wir es jemals erfahren werden, was genau da jetzt passiert ist, ich weiß es nicht. Im Nachhinein glaube ich auch sehr, sehr schwer. Das wird wahrscheinlich alles, wie hier auch, analysiert werden. Das Autowrack, wahrscheinlich wird die Polizei das da schon längst auseinandergenommen haben und die ganze Unfallstelle. Aber alles reine Spekulation. Ne? Traurig, das bleibt. So ist es. 24 Jahre,
ja, aber du Mann. Unabhängig davon, ne? Kenia bleibt halt immer noch ein unglaublich spannendes Umfeld, auch wenn man hier ist. Ne? Ich bin jetzt zum 13. Mal in meinem Leben hier, habe mittlerweile auch schon über 2 Jahre meines Lebens hier verbracht. Das hat mir letztens auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, was da eigentlich jetzt mittlerweile an Monaten und dann welcher Jahren Aufenthalt hier zusammengekommen ist. Ist schon verrückt, aber auch jetzt ist es halt immer noch wirklich der Ort schlechthin, wenn es darum geht, sich wirklich zu quälen. Ne? Also ich habe diesmal eher ein Trainingslager, was für mich eins der härteren Art ist. Ich weiß nicht, ob ihr es bei Social Media verfolgen konntet, aber es sind aktuell nicht so viele Tempoeinheiten dabei, wie ich es gerne hätte. Gleichzeitig aber sehr, sehr viele Kilometer, was wiederum gut ist. Und ich habe mich tatsächlich jetzt entschieden, dieses Kenia-Trainingslager zu verkürzen, aus einem ganz bestimmten Grund, dass ich eben im April beim Berliner Halbmarathon in der Lage sein möchte, die Norm zu rennen für die Europameisterschaft. Und habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt durchgehend, wie es eigentlich geplant war, diese 9 Wochen lang am Stück hier bleibe, dass mir ein bisschen diese Intensitäten fehlen, die man dafür braucht. Ne? Also du brauchst ja, wenn ne, das Tempo, was man da für die EM-Quali braucht, ist 2,55 oder um den Dreh pro Kilometer. Und da sollte man hier schon einige Kilometer auch in diesem Tempo zurücklegen, um sich darauf vorzubereiten. Und daran hapert es gerade bei mir. Ne? Diese Höhe hier in Kenia, die hat unglaubliche Härten und dieses ganze Profil sowieso. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, diesen Kenia-Aufenthalt zu halbieren auf 4 Wochen und jetzt diese 4 Wochen zu nutzen, um wirklich gute Umfänge zu machen, eben auch wie heute diesen 35 Kilometer Longrun im besten Fall dann auch zu stehen und dann eben nicht vorzeitig abzubrechen, was wirklich eine Herausforderung ist auf dieser sogenannten Kapkoi Road, ne, wo es dann wirklich unglaublich steil bergauf geht. Und ja, das ist die Aussicht jetzt, Schmitti. Ich komme tatsächlich ein bisschen früher zurück nach Deutschland. Und nehmen die Esther gleich mit, bei ihr aber aus einem ganz anderen Grund. Ne, bei ihr läuft es tatsächlich sehr, sehr gut. Und dann, und das kann ich dir sagen, sehen wir uns tatsächlich auch schon sehr bald.
Wir sehen uns und haben das im Vorfeld kurz besprochen. Ich war auch wirklich überrascht, da komme ich gleich zu. Wir werden uns sehen am Bayerkreuz in Leverkusen, weil du und Esther, ihr lasst es euch dann natürlich nicht nehmen, die 10 Kilometer deutschen Meisterschaften auf der Straße zu bestreiten und da voll dabei zu sein, am Start zu sein. Und ich glaube, so wie ich Esther einschätze und was ich jetzt so gesehen habe, die will da mitmischen. Die ist motiviert, die ist heiß. Du bist natürlich auch heiß, aber ich denke, das wird ganz gut in deinen Aufbau passen und da werde ich auch gespannt sein, was du da raushauen kannst. Aber wir sehen uns, das ist die tolle Nachricht in Leverkusen.
Spitze. Ja, mega cool. Also die Herangehensweise ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Ne? Wie gesagt, Esther in echt einer krassen Form, ihr habt es auch gesehen, bei dem Sevilla-Halbmarathon mit der EM-Quali, sie hat die Quali schon, die ich noch brauche. Ne? Auch eine komfortable Situation natürlich. Aber auch jetzt hier, ne, gerade auch im direkten Vergleich mit anderen wie starken Athletinnen, ne, gerade ich spreche zum Beispiel von der französischen Athletin Fadouva Letem, die hier unsere Nachbarin ist in der Unterkunft, in der wir sind, die eben auch jetzt im Bereich Marathon 2,24 laufen will. Die hat die ganz schön stehen lassen, ne, die Französin im Training. Und deswegen hat sie gesagt, komm ey, dann komme ich jetzt mit dir zurück, auch wenn es am Ende dann ein relativ kurzer Kenia-Aufenthalt ist. Aber ich will das jetzt einfach mal auf die Straße bringen, was ich drauf habe. Und dann bin ich mal sehr gespannt, zu was es da eben bei den deutschen Meisterschaften dann in Leverkusen reicht. Und bei mir ist die Herangehensweise eben ein bisschen anders. Bei mir geht es jetzt wirklich darum, zu sehen, wo stehe ich, ne? Weil ich jetzt eben, wie ich bei Tempoeinheiten hier so ein bisschen am Kämpfen war, aber die Grundlage eigentlich gut funktioniert hat und ich kam halt mit einer 2,7 aus Houston hier hin. Das ist jetzt gerade mal 4 Wochen her. Also kann die Form auch nicht so schlecht sein, aber es ist eher so ein bisschen zu gucken, wo bin ich denn jetzt, wenn es wirklich schon in die Intensität reingeht und kann dann natürlich eben mein Training in den nächsten Wochen im März in Deutschland dann deutlich besser steuern, weil ich dann eben weiß, wo setze ich denn an? Ne? Wie schnell muss das Laufband sein? Wie deutlich über 20 km/h wird es sein?
Aber das ist ja ein super interessanter Punkt, da müssen wir ja jetzt ran. Also ich war überrascht, muss ich euch sagen, als Henrik mir das erzählt hat, aber war direkt auch beeindruckt, dass er so mutig sein Training analysiert, reflektiert und sagt, hey, das ist nicht der Weg, den ich brauche für diese EM-Quali. Das ist gerade zu lang, diese 8 Wochen unter den Bedingungen zu trainieren. Ich muss ändern. Ich muss meinen Plan ändern. Das fand ich erstmal extrem mutig und habe dann mir natürlich auch meine Gedanken gemacht. Zum Ersten will ich dich fragen, du sprichst es gerade an, die Intensitäten, klar, können unter den Bedingungen, zum einen die Höhe, dann aber auch das profilierte Gelände, können nicht so erfolgen wie in Hannover. Du sagst gerade 2,55 pro Kilometer musst du ungefähr laufen. Da habe ich mich gefragt, aber ist es nicht eine ähnliche Belastung für den Körper, wenn du anstatt 2,55 jetzt die Tausender in 3,10 machst, aber dafür in der Höhe und das Gelände, die Aschenbahn ist vielleicht ein bisschen zerhackt und das Gelände ein bisschen profiliert, aber die Anstrengung, die Belastung für den Körper ist doch trotzdem da. Oder ist es eben was anderes? Muss der Körper, müssen die Beine mal diese schnellen 2,50, 2,55 in diesem Tempo rollen?
Ja, total. Also beides ist so ein bisschen richtig. Also das Herz-Kreislauf-System wird natürlich auch wahnsinnig gefordert in der Höhe bei etwas langsameren Geschwindigkeiten. Das ist dann sicherlich vergleichbar. Aber du musst halt diese schnellen Geschwindigkeiten schon auch gelaufen sein, um sie eben vernünftig zu ökonomisieren. Das bedeutet, dass du bei diesen hohen Geschwindigkeiten einen sauberen Schritt beibehältst, ne, dass du da im Oberkörper ruhig bleibst. Und wenn du da nur zu wenig oder zu selten hinkommst in diese Bereiche, und das ist bei mir, weil ich auf die Höhe sehr stark reagiere, schon immer auch reagiert habe, eine Schwierigkeit. Und deswegen, ja, ist es ein Problem, ne, wenn ich eben zu wenig Kilometer in dem Tempo mache. Und dieses Ökonomisieren, das ist mir sehr wichtig. Und das habe ich eben vor Houston auch sehr intensiv gemacht auf dem Laufband oder in der Halle. Und habe mich dann eben sehr, sehr wohl gefühlt bei dieser Geschwindigkeit. Am Ende ist ja, wenn du 3,10 in der Höhe rennst, ist es trotzdem halt auch nur 3,10. Das heißt, deine Beine bewegen sich auch nur so schnell wie bei einer 3,10. Und obwohl dein Herz-Kreislauf-System oder dein Puls oder meinetwegen auch, ne, solche Sachen oder am Berg dann eben auch eine 3,20 wahrscheinlich der gleiche Aufwand ist wie eine 2,55 bei uns zu Hause unten. Und deswegen funktioniert das eben nur teilweise. Und das ist auch ein Unterschied zum Beispiel, den ich habe gegenüber vielleicht auch Amanal, aber auch anderen Afrikanern, die eben hier trainieren und hier auch aufgewachsen sind. Die können halt doch deutlich mehr in diese Intensität reingehen, haben dann aber, wenn sie runterkommen, eben jetzt auch nicht diesen krassen Effekt mehr, dass sie dann, wenn sie runterkommen, fliegen. So, ne? Und das ist eben ja ein physiologischer Unterschied. Und für mich ist es jetzt aber so, dass es dann tatsächlich zum Problem geworden ist, weil ich eben diese Kilometer noch auf jeden Fall brauchen werde bis Berlin. Und deswegen ist eben diese 10 Kilometer DM, von der wir gerade gesprochen haben, jetzt eine coole Standortbestimmung, weil ich jetzt eben nicht gut weiß, wie fühlt sich die 2,55 oder im besten Fall auch eine 2,50 über 10 Kilometer an, wenn ich jetzt in den letzten Wochen sehr wenig in diesem Bereich unterwegs war.
Aber toll, das finde ich sehr, 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 sehr spannend. Lass uns da nochmal drüber sprechen, weil das passt ja auch zu dem, was dein Trainer, euer Coach, der Timo und wir in der letzten Folge ausführlich besprochen haben, dass du dich eben, ja, bei diesem 3-Minuten-Schnitt hast du ja genau das versucht im Training umzusetzen, dich auf diesen 3-Minuten-Schritt, auf diese 20 km/h einzustellen, deinen gesamten Bewegungsapparat so auszurichten, dass du möglichst lange den 3-Minuten-Schnitt laufen kannst. Und da haben wir ja gesprochen, die V2 Max anheben und einfach möglichst viel in diesem 3-Minuten-Tempo laufen, heißt ja jetzt für mich übersetzt, du willst jetzt schneller laufen im Halbmarathon, das heißt, so wie ich es jetzt runterbreche, Trainingsphase 1 machst du jetzt in Kenia Umfang, Kilometer, Umfang, aber dann Trainingsphase 2, V2 Max wieder anheben, schneller laufen, sprich dich an diesen 2,55 Schritt und etwas schneller wieder ranarbeiten, heißt, du musst auch dieses Tempo laufen und das fällt dir unten eben leichter als oben, ne? So ist es richtig verstanden von mir,
genau,
oder?
Genau. Deswegen ist im Grunde jetzt eine Art Strategiewechsel. So, ne? Also ich warte ursprünglich davor, auch hier schon schön Intensitäten zu rennen. Hab mir das so vorgestellt, ne? Zu Hause habe ich irgendwie 7 oder 8 mal 3000 in 3.00 hinbekommen. Und wenn mir das hier auch gelungen wäre, dann eben gesagt, und dann noch die Höhe drauf, dann komme ich noch stärker zurück. Aber dadurch, dass ich eben da nicht so gut reinkomme, wie ich mir das vorstelle, ne? Strategiewechsel, jetzt halbiere ich so ein bisschen die Vorbereitung in der Grundlagenphase und in der Aufbauphase, anstatt eigentlich die ganze Zeit schon mit Intensitäten zu arbeiten.
Leute, ich finde es super. Alle Spitzensportler, also Läufer, alle tollen Läufer wollen nach Kenia, mehrmals in Kenia Aufenthalt. Henrik Pfeiffer, nee, ich muss nach Hannover. Ich muss runter. Ich muss auf meinen Lauf. Funktioniert. Ich muss auf mein Laufband. Ja, und es gibt dir, das muss man ja einfach sagen, der Erfolg hat dir insofern recht gegeben. Du bist deine stärksten Marathonläufe hast du in Deutschland hier unten in Hannover, in Niedersachsen vorbereitet. So sieht's aus. Zu unmöglichsten Zeiten in komischen Abständen von Marathon zu Marathon und da bist du diese 207 gerannt und dann auch noch auf dem Laufband deine Einheiten. Also andere Läufer, die werden wahrscheinlich Profiläufer, die werden wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber das ist der Pfeiffer. Mann, das finde ich klasse. Aber spannend, sehr, sehr spannend und mutig.
Ja, soll ja auch ein bisschen Spaß machen.
Ja, aber mutig, diesen Schritt zu gehen und das selber für sich zu reflektieren und zu sagen, na, nee, da muss ich die Strategie ändern. Das finde ich, das ist doch klasse. Also da gehört wirklich Größe zu. Ich will ja jetzt nicht zu viel Honig ums Maul schmieren, sonst hebst du mir ab. Aber du, beeindruckend. Wie ist das denn jetzt bei Esther? Ich meine, sie trainiert ja dann jetzt ähnlich, weil sie will ja auch 10 Kilometer in Leverkusen laufen und sich untenrum so ein bisschen fitter machen. Ist das im Prinzip 1:1 auf sie übertragbar?
Nee, nicht ganz. Also sie kommt schon tendenziell noch ein bisschen besser damit zurecht als ich. So, die Tendenz ist aber ähnlich, ne, dass Intensitäten hier schon eher schwer fallen. Das ist auch, selbst diese ruhigen Dauerläufe, das gibt's hier nicht. So, selbst wenn du rausgehst abends und dann irgendwie so einen Shakeout 12 machst, ne, 12 Kilometer, das ist bei uns zu Hause dann wirklich ganz easy. Du rennst halt in meinem Fall dann eben 3,50, 3,55 oder du fühlst dich wohl dabei, kommst nach Hause und denkst so, ach, das war jetzt schön, jetzt fühle ich mich besser als vorher. Das ist hier eine echte Herausforderung. Hier tut einfach alles weh. So, ne? Egal, wo du hinläufst, es geht erst immer ein bisschen runter und das bedeutet, dass es egal, in welche Richtung du läufst, am Ende auch immer hochgeht, weil Iten so ein bisschen so, wie so eine Spitze ist, so, ne? wo es in alle Richtungen erstmal runtergeht. Und das macht es halt echt hart, weil du immer irgendwie so ein bisschen knautschen musst. Und mir fällt es echt schwer, dann tatsächlich so ein Shakeout ran, so richtig als Shakeout auch zu empfinden. So, dann habe ich manchmal das Gefühl, boah, wenn ich einfach im Bett bleibe, dann habe ich meinen Shakeout. Aber gleichzeitig muss man da eben auch die Kilometer machen. So. Also das ist schon schwierig hier. So, und das hat so ein bisschen Esther auch dieses Gefühl, ne, dass eigentlich alles irgendwie anstrengend und beschwerlich ist. Deswegen ist es ja auch Höhentraining. Aber in Kenia eben nochmal ganz besonders, ne, auch wegen der Streckenprofile hier. Aber sie kommt schon tendenziell nochmal ein ganzes Stück besser damit zurecht und sagt eben deswegen, ne, bei mir kann man es vielleicht so deuten, wenn man so will und zuspitzen will, dass ich jetzt abreise, ist ein Zeichen der Schwäche, auch wenn es vielleicht dann der richtige Weg ist und deswegen wieder ein Zeichen der Stärke. Aber ich fahre jetzt schon auch eher weg, weil ich sage, ja, ich habe mir das ein bisschen besser, fluffiger vorgestellt. Bei ihr ist es aber eher so, dass sie sagt, okay, ich fühle mich jetzt eigentlich schon so geil, ich habe Bock auf die DM und ja, gib da Gas. Ne? Das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber tendenziell haben wir beide bewiesen, dass das Training bei uns in Hannover extrem gut funktioniert. Und auch Esther hat ja den Sevilla-Halbmarathon mit der EM-Quali, ähnlich wie ich in Houston, eben komplett zu Hause vorbereitet. Ne? Und das ist das Geile, dass wir das Gefühl haben, wir haben so ein bisschen diesen Code geknackt, wie man eben zu Hause fit wird. Und das können wir natürlich im März wiederum genauso ausspielen.
Du, aber Zeichen der Schwäche, so würde ich das überhaupt nicht nennen, deinerseits. Also es ist ja wirklich eine Stärke, das zu erkennen. Das ist eine super Stärke und das muss man ja erstmal selber verarbeiten und checken und analysieren und also das finde ich schon enorm. Wie viel Anteil hat da jetzt auch der Coach vielleicht dran an diesem Strategiewechsel? Habt ihr das gemeinsam besprochen oder kam da der Impuls von dir?
Ja, haben wir schon besprochen, ne, dass das jetzt eben es mehr Sinn macht, sich dann auch eher auf die Dauerläufe zu fokussieren. Wir haben tatsächlich auch sogar nochmal Tono eingeschaltet, ne, unseren alten Berater im Hintergrund, der immer noch nicht ganz raus ist aus dem Sport. Und auch der sieht das ähnlich so, sagt, fokussiere dich jetzt nicht auf Grundlage Dauerläufe. Also im Grunde haben die mich beide bestätigt, aber der Impuls, der kam jetzt von mir, weil ich eben selber das auch schon so gesehen habe. Und ja, dann wollen wir mal sehen, für was es bei mir reicht dann über 10 Kilometer. Das ist ja immer noch so eine Strecke, die mir nicht ganz so sehr liegt und wo immer noch diese 29-Minuten-Barriere eigentlich schon seit vielen Jahren überfällig ist und sich nie so richtig ergeben hat, dass entweder die Strecke nicht gepasst hat oder eben meine Form nicht gepasst hat. Und ja, ich werd sie wieder angreifen. Mal gucken, zu was es dann tatsächlich reicht. Aber am ehesten will ich jetzt natürlich Rückschlüsse draus ziehen aus dem Rennen. Das ist mir wichtiger, ja, weil der Schwerpunkt liegt auf dem Halbmarathon.
Ich glaube, das haben wir alle verstanden. Insofern, also ich bin gespannt, was du über 10 ablieferst, aber ich habe schon, natürlich wärst du, ich sage jetzt mal, dieser Lauf, diese Form in Schwäbisch Hall, wir erinnern uns, vor dem Marathon in Houston, da zu diesem Zeitpunkt eine flache 10, das hätte mich interessiert. Jetzt bist du wahrscheinlich gerade wieder ohne.
Ja, jetzt garantiert.
Ich weiß, ich will es jetzt nicht schönreden, aber es wahrscheinlich wird dir jetzt genau dieses Training, was nach Leverkusen dann kommen wird, dieses V2 Max Training, das wird dir jetzt wahrscheinlich fehlen. Aber Junge, ich will dich nicht runterreden. Stell dich trotzdem hin an die Startlinie. Ne? Unter 30 Minuten habe ich ein gutes Gefühl. Unter 30 Minuten habe ich ein gutes Gefühl.
Im Grunde ist es ja auch so, ne? Wie geht man damit um, wenn es mal nicht so gut läuft? So, das ist meine Herangehensweise. Und bei dir, wir haben es ja im Vorgespräch auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, bei dir hat es ja auch einen guten Grund, warum es jetzt gerade vielleicht nicht ganz so flüssig läuft. Ne? Du hattest die intensivsten Tage hinter dir, die man als Kölner hinter sich haben kann. Karneval natürlich.
Ja.
Und du hast es durchklingen lassen. Das ist gerade alles nicht ganz so einfach so, aber das gehört eben auch dazu.
Nee, es läuft überhaupt nicht rund, muss ich ganz ehrlich sagen. Sportlich überhaupt nicht, sonst geht es mir gut. Privat, im Job fühle ich mich wohl, alles toll. Ich habe jetzt Karneval gefeiert, klar. Ich hatte Donnerstag und Freitag, also Weiberfastnacht und Freitag, hatte ich frei und habe es dementsprechend auch so ein bisschen knallen lassen. Also war Donnerstag, Freitag und Samstag unterwegs, 3 Tage hintereinander, was jetzt aber auch nicht heißt, dass ich dann 3 Tage von morgens bis abends mich im Vollrausch befinde. Also ganz im Gegenteil. Also wenn ich das jetzt mit früheren Zeiten vergleiche, war das total harmlos. Aber ich habe ab Montag, Rosenmontag, der heilige Rosenmontag, wo dann auch morgens diese traurige Nachricht von Kiptum kam, da habe ich gearbeitet und habe die gesamte Woche jetzt wieder gearbeitet, die letzte Woche. Und ja, bin wieder gelaufen. Ich habe ja auch ein paar Mal was gepostet, wollte stolz da irgendwie für mich selber wieder eine Motivation finden. Hey, ich fange jetzt wieder an mit Sport und jetzt geht's weiter. Und habe die ganze Woche gemerkt, oh Gott, schleppend, müde, kaputt. Ich habe das Laufen als Art Meditation genutzt, um abends irgendwie so ein bisschen abzuschalten. Es rollt überhaupt nicht. Wahrscheinlich ist es wieder so ein Gesamtzusammenspiel. Natürlich stecken einem diese Feier-Party-Tage noch irgendwie in den Knochen. Der Job kommt dann hinzu, das stresst natürlich auch, darf man nicht vergessen. Ja, es ist diese Gesamtbelastung. Ich fühle mich jetzt nicht richtig krank, aber ich merke unterschwellig, es ist was im Körper, es läuft nicht und habe für mich dann jetzt die Entscheidung getroffen, hey, wenn ich laufen gehe, Uhr aus, nur auf mein Gefühl hören. Ich lasse auch wirklich den Pulsmesser und alles weg. Ich ziehe mir die Schuhe an, ich gehe raus und laufe ganz locker los und höre in meinen Körper hinein und schaue einfach, was geht, sodass ich locker meinen Rhythmus finde, ruhig atmen kann. Und wenn ich platt bin, dann gehe ich nur eine halbe Stunde nach Hause und dehne mich noch ein bisschen. Wenn es besser läuft, dann rolle ich halt mal so 50 Minuten und warte jetzt einfach, bis die Kraft wiederkommt, weil es bringt ja jetzt nichts, da drauf zu hauen. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal in unserem Podcast hier das Thema. Also das muss man dann einfach so aussitzen mit lockerem Laufen, ein bisschen schwitzen und einfach in sich reinfühlen. Ich glaube, das ist das Beste, weil was soll ich machen? Also ich hab auch Bock jetzt in Leverkusen zu laufen, aber es läuft wirklich gar nicht. Und damit meine ich, dass es mir schon schwerfällt, irgendwie einen Schritt unter 5 Minuten pro Kilometer, da bin ich schon im Arsch. Also ich bin jetzt 5,20er, 5,30er Tempo gerollt und fühle mich nicht dolle dabei. Ja. Also irgendwie, ja, ja, ist traurig,
aber das ist ja richtig, ist. Ne? Auch das ist ja richtig, dass man dann es nicht erzwingen will, sondern dann sich einen neuen Alternative sucht. Im Grunde ist es ja fast das Gleiche, wie ich es tue. Ne? Ich könnte es jetzt auch hier erzwingen, mich jeden Tag wieder auf diese Bahn stellen und jeden Tag wieder versuchen, 2,50, 2,55 zu rennen und dann jedes Mal wieder beim dritten zu sagen, ah, komm, ich muss entweder meine Pause verfünffachen oder einfach sagen, komm, das passt heute einfach nicht, ich krieg's von beiden nicht hin. Dann sucht man sich lieber den Weg, der funktioniert. Und so machst du es auch. Ich bin froh, dass du trotzdem nach Leverkusen kommst, dass wir uns sehen. Ja, aber
auf jeden Fall.
Ja, man kann es in den Fällen nicht erzwingen. Und bei dir ist es ja auch plausibel. Die Frage, die ich dir aber auf jeden Fall stellen muss, ist, war es es denn wert?
Also zum einen war es das wert. Ich bin Jack, ich feiere gerne Karneval, es hat Spaß gemacht. Ich hatte den schönen Nils aus München zu Gast, einen Kumpel. Der war das erste Mal so richtig im Getümmel. Es waren tolle Tage. Ich habe dann auch das Würmchen mitgenommen an zwei Abenden. Es war tippitoppi. Also es war schön und es hat Spaß gemacht und das gehört zum Leben dazu. Und ich verdiene jetzt nicht wie du mein Geld mit der Lauferei. Ich bin jetzt kein Profi. Aber, also ja, zu deiner Frage, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Es war, weil jetzt ist schon wieder so viel Zeit vergangen, dass ich natürlich fit werden will und schon wieder so ein bisschen, alle von euch kennen das, diese milden Temperaturen, auch wenn das Wetter jetzt bescheiden ist, die riechen ja schon irgendwie nach Frühling und da will man natürlich sich in Shape bringen und gut drauf sein und ach, und das ist natürlich jetzt gerade so ein bisschen wehleidig. Also ich bin hin und her gerissen. Ja, es war es natürlich wert, aber ich will jetzt fit werden, verdammt nochmal. Und jetzt nicht wieder, weil das ist auch so ein wiederholendes Muster bei mir, dass ich, ein wiederkehrendes Muster, so sagt man, dass ich in den Monaten Februar, März immer irgendwie so ein bisschen in den Seilen hänge. Jetzt kann man natürlich sagen, das hängt natürlich jedes Jahr irgendwie mit Karneval zusammen. Das mag sein, aber das sind irgendwie nicht meine Monate. Es kann auch damit zusammenhängen, habe ich mir gedacht. Ich bereite mich ja auch vom Kopf her dann immer sehr intensiv auf diesen Winter vor, Gummersbacher Silvesterlauf, ihr wisst. Ja, dass ich da einfach mein Ziel, mein Fokus rund um diese Jahreszeit sportlich habe und dass danach alles so ein bisschen von mir abfällt, ich auch mal fünfe gerade sein lasse und dass es vielleicht auch so ein bisschen dazugehört, weil man kann ja nicht das ganze Jahr einfach, auch vom Kopf voll fokussiert, vom Körper. Also man braucht ja auch einfach im Jahr, glaube ich, diese Phasen, dass man sich mal so ein bisschen gehen lässt und hängen lässt und das Training auch einfach mal etwas runterfährt. Und das ist bei mir dann eher Januar, Februar, März. Ja.
Meine Theorie also, ist, dass du dich noch erholen musst von dem Zusammentreffen mit Henrik Wüst, dass er dich so eingelullt hat.
Bist du kein Fan? Nee, wir wollen nicht politisch werden. Du, ich war beim politischen Aschermittwoch. Ich mache ja als Reporter alles. Also das sind dann auch mal solche politischen Termine. Ich bin ja jetzt kein Politikreporter, sondern wie gesagt, mache ja alles. Ich moderiere ja und bin eben auch Reporter. Und dann trifft man auch mal Henrik Wüst. Du, das ist
schon
spannend.
Ne? Das ist jetzt schon nochmal was jetzt nicht jeder in seinem Job so immer erlebt. Ne? Und das ist jetzt einer von vielen, die du so triffst. Also ich weiß gar nicht, ob das auch unseren Hörern so bewusst ist, ne, was du da eigentlich so treibst. Ne? Also du hast ja wirklich teilweise sehr, sehr hochrangige Politiker da auch immer vor dem Mikrofon. Und das teilweise auch zu den wildesten Anlässen, ne? In dem Fall jetzt eben Karneval.
Genau, und das ist in dem Fall der politische Aschermittwoch. Da wird es ja auch immer heiß in den Bierzelten so. Und da hatte ich so ein kleines 1:1-Interview mit Henrik Wüst. Was ich danach festgestellt habe, ich habe ja erst vor kurzem irgendwann angefangen, dass ich selber mal, das gehört einfach dazu, wenn man in diesem Medium arbeitet, dass man sich selbst so ein bisschen auf diesen Social-Media-Kanälen darstellt, dass man mal so Sachen postet und so. Ich stehe da auch nicht so richtig hinter, weil ich bin da irgendwie nicht mit groß geworden. Ich versuche das jetzt so krampfhaft, um mich da so ein bisschen selbst nach vorne zu bringen, weil es einfach dazu gehört. Aber ich habe festgestellt, wenn man so politische Inhalte postet, auch ohne Wertung, also es war wirklich einfach so ein Aschermittwochstalk, ne? Also so ganz Larifari-Gespräch so ungefähr. Jetzt keine krasse Haltung, aber man bekommt wirklich Hassmails, ne? Also ich habe zum ersten Mal wirklich so eine richtig böse Nachricht bekommen.
Ich zitiere mal ein bisschen.
Invoker. ja, ich sei irgendwie so ein Voker, linker Arschkriecher und ich also so in diese Richtung ging das. Und da habe ich gedacht, Moment,
krass.
Vogue, links, okay. Grün, ich habe immer noch mit jemandem von der CDU gesprochen, ne? Ja, ja, also das war bezugnehmend auf dieses Interview mit Henrik Wüst und da habe ich gedacht, krass, weil ich bin ja nun wirklich irgendwie so ein kleiner lokaler Moderator und Reporter. Wie geht das jetzt Leuten, die sehr groß und breit in der Öffentlichkeit stehen und auch irgendwie Ämter bekleiden und den Politikern selbst, also jetzt aller Couleur? Ich glaube, das ist einfach in unserer Zeit richtig mies, was da so kommt. Also das war meine Feststellung, sobald es politisch wird, ich sowas poste und mich in diesem Rahmen bewege, bekommt man auch sehr viel Hass einfach von Idioten, die dich da zuspammen. Also es ist schon...
Bist du denn bei solchen Begegnungen nervös? Also ist das vergleichbar vielleicht mit so einer Nervosität, wie du die im Sport oder an der Startlinie hast?
Ja, ich bin ein bisschen nervös, weil ich bin ein bisschen nervös, weil man immer nur ein ganz kleines Zeitfenster hat. Also in diesem Fall muss man sich das vorstellen. Die Veranstaltung beginnt ungefähr um 17 Uhr. Und unsere Sendung läuft um 17.30 Uhr. So, dann kommt der Henrik Wüst um 16.45 Uhr und man hat wirklich nur 2 Minuten Zeit und ich nehme das Ganze im Prinzip live on tape auf. Also mit meinem Kollegen, der die Kamera macht, stehen wir da parat und dann kommt Herr Wüst und dann ganz kurz Händedruck und dann stellt man sich hin und dann legt man los und dann ist es live on tape. Man hat nur diese 2 Minuten 30 Zeit vorne, hinten abgeschnitten. Zum einen, weil der Ministerpräsident in dem Fall nicht mehr Zeit hat. Es sind dann auch noch 2, 3 andere Medien dran und dann muss er nach vorne auf die Bühne. Und unsere Sendung läuft ja auch und ich muss das Ganze noch in die Redaktion exportieren. Ich muss das noch vorne, hinten kurz zurechtschneiden und dann eben rüberschicken. Dann ist im Sauerland... war in dem Fall die Veranstaltung das Internet nicht das Beste. Dann musst du auch noch gucken, wie kriege ich das jetzt schnell auf den Redaktionsserver gespielt. Insofern ist man angespannt, dass alles so funktioniert. Jetzt gar nicht unbedingt, weil man dem Ministerpräsidenten gegenübersteht. Da wächst man so ein bisschen rein. Klar, da würde ich jetzt auch lügen, wenn ich da jetzt sage, da bin ich jetzt der schon total abgezockte, alte, erfahrene Politikjournalist. Das ist schon immer was Spannendes. Und so ein bisschen Anspannung wie beim Sport gehört auch da eben dazu. Ne? Das ist so. Ich glaube, wenn man die nicht hat, wenn man da zu locker und zu lässig reingeht, das ist wie bei dir bei einem Wettkampf, dann liefert man auch kein gutes Ergebnis ab. Also insofern sollte man das sogar haben.
Ich mag diese Parallelen halt immer, ne, zwischen dem Sport und auch anderen Sachen. Also jetzt wie bei dir im Job, aber auch teilweise zu Wirtschaft, ne, ist immer auch ein Thema, über das oft gesprochen wird, so ein Manager. So, das ist gar nicht so weit weg vom Sportler. Ist immer, haben wir ab und zu auch schon mal in anderen Folgen drüber gesprochen, finde ich immer sehr, sehr spannend. Aber wir waren ja beim Thema, was tut man, wenn es nicht läuft? Wir haben beide, glaube ich, einen guten Weg gefunden, ne? Einfach zu sagen, okay, wir sind nicht stur und bleiben nicht stur bei unserem Weg, den wir geplant haben, sondern haben eben auch die Größe zu sagen, komm, wir treten mal einen Schritt zur Seite und gehen vielleicht einen anderen Pfad, der am Ende dann vielleicht jetzt nicht der naheliegendste ist, aber der einen dann am Ende eben wesentlich breiter weiterbringt. Und cool für uns ist natürlich immer, wenn wir auch euch als Hörern nicht nur in Anführungsstrichen Weisheiten oder Erfahrungswerte bei uns aus dem aktiven Sport mitgeben können, sondern wenn wir vielleicht auch das eine oder andere Produkt euch ans Herz legen können, was vielleicht bei diesen Wegen hilft. Und ihr kennt es aus den letzten Folgen schon, FeelsLike ist ein Partner von uns, der sehr, sehr tolle Produkte dafür macht. Genau für diese Phasen, wenn man vielleicht einen echt harten Tag hinter sich hatte, eben nicht so richtig regeneriert und da eben vielleicht ein bisschen helfen kann. So, und, ne, da haben wir mit dem Muscle-Komplex ja ein Produkt, euch schon auch in der letzten Folge empfohlen, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert und was jetzt hier in Kenia drauf und dran ist, bei mir den Praxistest zu bestehen. Gerade komme ich eben auch wieder daher vom Physio. Der Ben, den werdet ihr sicherlich auch früher oder später auch einmal bei Social Media sehen. Der hat sich nämlich auch ein bisschen zu diesem Gel geäußert, weil dieses Muscle-Komplex eben nicht nur dazu da ist, sich nach so einer Trainingseinheit damit die Beine einzureiben, dadurch die Blutzirkulation zu verbessern und eben der Regeneration damit auf die Sprünge zu helfen, sondern weil es eben auch als Massagegel sehr, sehr gut geeignet ist. Deswegen immer dieser Bezug zur Physiotherapie. Aber hier in Kenia, wie gesagt, hilft mir sehr. Hilft mir gerade eben auch bei diesen Wochen, die jetzt gerade unheimlich umfangreich sind. Teilweise sogar noch umfangreicher, als sie es bei mir zu Hause sind. In Phasen, wo ich sage, jetzt läuft alles einwandfrei. Wie gesagt, ich konzentriere mich gerade auf die Kilometer. Und das ist schon cool. Das hilft mir da wirklich sehr bei.
Also ich muss sagen, wo du es gerade angesprochen hast, ganz kurz, das Feels Like Gel Muscle Complex. Ich finde es erstmal ganz nett, dass es nicht klebt. Sehr angenehm auch riecht, das muss man auch sagen, unabhängig von der Wirksamkeit. Wirklich, du reibst dich ein und hast dann nicht direkt auch die Klamotten versaut, ne, wenn du was drüber ziehst. Das war jetzt so ein Punkt, den ich noch ganz, ganz spannend fand. Ich nehme es auch übrigens oft am unteren Rücken, so von der Sitzerei. Das hat mir jetzt auch geholfen. Ich sitze einfach viel im Auto und habe oft Probleme am unteren Rücken. Und ja, also ich bilde mir ein, dass mir das gut tut. Und ja, das macht irgendwie dann die müden Beinchen frischer. Das kann ich sagen. Jetzt hat es gerade nochmal gepiept und getutet. Aber da sind wir wieder. Köln-Kenia, das hat immer mal seine Tücken, ne? Diese Verbindung, das kann man ja, das ist live. Ja. Das ist eben, das hat seine Tücken. Aber das ist doch super, dass du da dem Physio jetzt noch sein neues Arbeitsgel mitbringst, sozusagen.
Ja, ja, der wollte auch mehr haben davon. Ich habe ihm schon einiges gegeben, aber ich finde es cool, wenn sich das eben auch hier ein bisschen etabliert und vielleicht mal der eine oder andere auch drüber spricht. Wie gesagt, funktioniert sehr, sehr gut bei mir. Und was auch mittlerweile, und das ist ja eigentlich eine Sache, wo man sagt, da will man gar nicht den Praxistest haben, ist das Wundbalsam. Das heißt bei Feels Like Repair Complex. Das ist eine Sache eher, wenn du wirklich so offene Stellen hast, ne, wenn was gescheuert hat vielleicht. Oder wirklich auch, wenn du mal gestürzt bist, was ja hier in Kenia auch sehr schnell passieren kann. Wovon ich, Gott sei Dank, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht mit steigender Erfahrung hier oder mit den langen Aufenthalten, die ich hier gemacht habe, zu tun hat. Ich bin eigentlich noch nie so richtig gestürzt auf diesen ganzen Schotterpisten. Aber was ich tatsächlich jetzt öfter mal hatte, waren offene Stellen durch Scheuern. Gerade so unter den Armen, da bin ich nicht immer vorgefeit. Oder auch Esther, die hatte auch so eine Stelle, die gescheuert hat. Da haben wir tatsächlich jetzt das Repair-Komplex immer wieder auch mal draufgepackt. Und das will ich verblüffen, wie schnell das weggeht. Also auch da, wir sind noch nicht lange mit Feels Like unterwegs. Muscle-Komplex habe ich mittlerweile sehr, sehr ausführlich getestet. Das Repair-Komplex, da bin ich jetzt eben bei und wir sind da auf einem guten Weg, dass das eben auch ein Produkt ist, wo ich sage, sehr, sehr geil. Und gerade wenn du irgendwelche Scheuerstellen, offene Stellen hast, die du als Läufer, wie ich oft hast, sehr zu empfehlen. Ich hoffe, dass mein Praxistest mit irgendeiner Wunde oder ne, größeren Verletzungen noch ein bisschen auf sich warten
lässt. Nein, genau. Nein, das wollen wir nicht haben. Ich habe das auch, ich kann das auch unterschreiben, ich stehe dahinter. Ich habe das getestet, auch an den Stellen könnte ich mir vorstellen, wo Esther Probleme hat. Ich mache ja gerne mal so ein paar Liegestütz zwischendurch, ne? Und dann hat man so ein bisschen, da hat man so ein bisschen Brust und ich scheuere mir hin und wieder die Brustwarzen auf. Und ja, und jeder kennt das, der läuft mit der aufgescheuerten Brust und den Brustwarzen, das ist unangenehm. Ich habe mir das jetzt tatsächlich ein paar Mal prophylaktisch so drauf geschmiert. Ja, und das hat geholfen. Das hat wunderbar, wunderbar geholfen. Also ich hab mir da nichts aufgerieben. Ich habe halt das ein oder andere Laufshirt, das ist irgendwie, liegt das dann auch an den Unterhemden, die man da trägt, also an den Shirts, die man dann unten direkt auf der Haut hat. Da gibt's so ein paar, die sind blöd. Und da habe ich mir dann das Zeug draufgerieben und ja, bin ich sehr gut mit zurechtgekommen. Also nachher keine wunden Stellen gehabt. Insofern passte das.
In Mitleidenschaft gezogene Brustwarzen hin oder her. Wir können es euch wirklich empfehlen. Und wir freuen uns auch immer, wenn ihr es tatsächlich testet und uns auch ein Feedback dann dazu gibt. Das ist für uns sehr, sehr wichtig zu sehen, wie es eben auch bei den Leuten tatsächlich dann ankommt. Wir sind ja eben auch nur zwei Leute, die drauf schauen. Und wenn eben eine ganze Community, die unseren Podcast hört, eben auch die Meinung äußert, ist das für uns wirklich auch ein sehr wertvolles Feedback. Und nicht nur für uns, sondern eben auch für Feels Like. Und wenn ihr es testen wollt, dann nehmt unseren Rabattcode 1RENT, 1 hinterher, die beiden Einsen jeweils als Ziffer, alles andere kleingeschrieben und dann bekommt ihr 10% auf alle Produkte von Feels Like. Ich würde mit dir gerne noch sprechen über aktuelle Wettkämpfe.
Ja, wir müssen über einige Themen sprechen. Also ich bin begeistert gerade von Gesa Krause, das muss ich sagen. Ich sitze hier und habe mir gestern und auch eben die deutsche Meisterschaft in der Halle angeguckt im Livestream und wir sprechen ja selten über diese kürzeren Strecken. Strecken, auch über die Mittelstrecken. Ne? Wir sind ja da mehr straßenlauftechnisch unterwegs, aber ich bin begeistert, was Gesa Krause da abliefert. Ich kenne sie nicht persönlich, verfolge es hin und wieder bei Instagram, schau mir mal die Story an und muss einfach sagen, ich finde das klasse, nach dieser Geburt des Kindes so zurückzukommen und einfach, und da sehe ich Parallelen zu dir, einfach so intensiv und konsequent an sich zu arbeiten. Die ist einfach Profi durch und durch und schön finde ich, wenn diese harte Arbeit belohnt wird. Genau wie es auch bei dir der Fall ist. Die Krause hat gestern 3000 Meter ganz souverän gewonnen und auch heute die 1500 Meter gewonnen und da den Sack zugemacht. Also herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, ich kenne sie nicht, aber ich finde es toll, was sie abliefert, wie engagiert sie da in diesem Olympiajahr einfach zeigt, sie will und ja, dann die Leistung auch bringt und das macht eben den Unterschied und sie stellt sich hin und sie ist ja auch in der Halle über 800 Meter eine 2:05 gelaufen. Als 3000 Meter Hindernisläuferin rennt die eine 2:05. Auch das finde ich klasse und ich bin mir sicher, auch da hätte sie heute wieder nicht nur im Finale gestanden, sondern da vorne mitgemischt. Also Chapeau an Gesa Krause, ganz tolle Leistung, beeindruckt mich. Ja, und dann noch ganz kurz muss ich leider sagen, schade für euren Sponsor Puma. Ich habe das nur so ein bisschen verfolgt, so ein Interview gelesen. Ja, ich habe von ihr so ein Interview gelesen, ich glaube in der Runner's World oder was, wo sie das thematisiert hat, dass man da mit Puma einfach nicht mehr zusammengekommen ist und sie jetzt da für On startet. Schade eigentlich, weil ist ja eine tolle Geschichte. Also dieses Comeback und dann auch als junge Mutter und wie sie das handelt mit dem Kind und dem Sport, dem Leistungssport, also finde ich sehr, sehr schön. Glückwunsch an Sie.
Ja, in dem Fall, also erstmal auch von mir Glückwunsch zu den tollen Leistungen und klar, mein Beileid, dass sie den besten Ausrüster verloren hat, aber klar, das ist eine Competition. So. Und ich glaube, dass natürlich viele auch diese ganze Storyline von ihr spannend finden, ne? Wie sie jetzt aus dieser Schwangerschaft rauskommt, da den Weg zu begleiten und da sicherlich auch noch der ein oder andere Sponsor interessiert dran, der vielleicht nochmal ein anderes Budget zur Verfügung hat, da rein zu buttern. Also ich weiß da keine Hintergründe zu, aber ja, ich sag mal, was die Schuhe angeht, glaube ich, da ist sie auf jeden Fall von der Nummer 1 jetzt weggegangen, aus meiner Sicht. Bei mir hat es sehr gut funktioniert, aber ich glaube, man sollte auch so fair sein zu sagen, dass da schon aktuell wirklich sich viel auf dem ganzen Ausrüstermarkt bewegt, dass immer mehr Marken auch Interesse am Sport haben. Das sieht man, glaube ich, eben auch durch diesen Wechsel. Und das ist insgesamt, auch wenn es jetzt in dem Fall für Puma auch ein schwerer Verlust ist, ist es insgesamt aber eine gute Entwicklung für unseren Sport, dass eben mehr Marken reindrängen, dass mehr Interesse da ist, so, ne, dass eben diese Competition bei den Schuhen auch wieder vorangetrieben wird, so, ne, dass jeder will den Weltrekordschuh haben oder jeder will den nächsten Meilenstein in der Entwicklung haben. Und das ist insgesamt für uns Athleten eine gute Situation, die eingetreten ist, weil ich erinnere mich noch wenige Jahre zurück, da gab es ja fast schon von wenigen Marken so Monopole und das ist eher schlecht.
Also und ein Wort noch vielleicht auch zu ihrem Laufstil. Ich habe jetzt in letzter Zeit, das waren nicht nur Podcasts, das waren auch immer mal wieder irgendwelche Artikel so über Lauftechnik, Laufstil. Ich will das auch überhaupt nicht zerreden und meine das auch in keinster Weise. Also es ist alles richtig und hat seine Berechtigung. Auch Lauftechnik ist wichtig und was man da tut und an sich arbeiten und so. Aber mit dem Beispiel Gesa Krause, die rennt ja, als hätte sie ein Brett verschluckt im Hohlkreuz. Also er erinnert mich immer an Michael Johnson, damals der brillante amerikanische Sprinter. Also das ist auch, ich sag mal, in jedem Laufbuch würde sie da als Negativbeispiel, glaube ich, auftauchen. Das sieht ja aus, weißt du, was ich meine, ne? Wie sie läuft. Also sie hängt extrem im Hohlkreuz und ist trotzdem die Schnellste. Damit will ich einfach nur sagen, Leute, wenn wir alle nicht den schönsten Laufstil und die schönste Lauftechnik haben, ja, da kann man mit Sicherheit was tun und ich möchte da jetzt auch, also alle, die damit arbeiten und so, das hat alles seine Berechtigung, aber es ist eben auch nur eine Kleinigkeit von einem großen Gesamtpaket. Also es ist nicht das, worauf es ankommt und das sieht man ja immer ganz schön, finde ich, bei der Gesa Krause. Also so wunderschön laufen sieht für mich anders aus. Also ich habe heute
Ich weiß, was du meinst, aber wenn du genau hinschaust, siehst du auch, dass es schon verdammt effizient ist, dieser Laufstil. Ich finde ein anderes Beispiel auch spannend, Constanze Klosterhalfen zum Beispiel. Ne? Die ist ja auch jemand, die im Oberkörper mit den Armen auch sehr auffällig läuft. Aber wenn man sich genau anguckt, wie diese Mechanik der Beine auch aufsetzt und so weiter, dann ist es wieder wahnsinnig effizient. Also es lohnt sich dann oft auch, einen zweiten genauen Blick darauf zu werfen. Du hast recht, also auffällig ist der Laufstil definitiv, aber es kann auch ein bisschen eckig für einen Laien aussehen, aber gleichzeitig trotzdem wahnsinnig effizient sein. Und das, glaube ich, ist
ökonomisch,
sowohl bei Coco, ja, als auch bei Gesa, bei Gesa der Fall, ja.
Ökonomisch, weil ich habe jetzt eben einfach mal verglichen, weil ich sie aus dem Training, aus dem tagtäglichen Training kenne, über 1500 Meter, Vera Coutelier, Vera an dieser Stelle, Glückwunsch, Mensch, das Ding hättest du auch gewinnen können, aber dritter Platz über die 1500 Meter in der Halle und Vera läuft für mein Auge, für mein Verständnis sehr schön, sie läuft auf dem Vorfuß, sie ist klassische Mittelstrecklerin, das sieht man immer, aber sie hat einen tollen Schritt, sie fließt da so her. Und ja, Gesa Krause im Gegensatz, erstmal für mich vom Auge her wirkt das ein bisschen holprig, also im Vergleich zu Vera, aber sie war dann trotzdem die Schnellere, ne? Also das einfach jetzt so Analyse von mir, einfach meine subjektive Wahrnehmung, ne? Möchte ich da einfach nur kundtun, ja, sozusagen.
Ich lag leider beim Physio, als die DM war. Also ich konnte nicht ganz viel im Livestream sehen. Aber was bei mir noch hängen geblieben ist, waren die 1500 Meter der Männer. Weil ja, das Marius Robert Falkenschlägt, Marius Probst, das ist schon eine Hausnummer gewesen. Hat sich vielleicht ein bisschen angedeutet mit der starken 800 Meter Zeit, die er gerannt ist. Aber trotzdem, glaube ich, hätten die meisten eher noch auf Robert Falken gesetzt, der über 1500 Meter schon das Aushängeschild in Deutschland ist. Ich habe es leider nicht sehen können, aber ich habe mir erzählen lassen, wie das Rennen so lief. Und da auf jeden Fall auch Chapeau. Also das war schon ja, was Großes, was er da geleistet hat.
Spitzenleistung, ich habe es gesehen. Für mich beeindruckend, wie die diese 3:36 über 1500 gelaufen sind. Also das sah spielerisch leicht und locker aus, überhaupt nicht verkrampft, einen tollen Schritt, gerade hinten raus, wo dann nochmal beschleunigt wurde, sah das eben nicht wie geknautscht aus, sondern wirklich flüssig dahergerollt. Und dann sieht man einfach wieder, und ich glaube, das können wir für uns alle so ein bisschen runterbrechen, dass oftmals aus der Lockerheit die Energie kommt. Das ist ja selbst beim Marathon, bei den 10 Kilometern auf der Straße so, dass man einfach aus einer gewissen Lockerheit heraus die beste Leistung bringt. Ne? Also ist jetzt natürlich etwas sehr konstruiert von mir, dieser Schritt, aber ich glaube, alle wissen so ein bisschen, was damit gemeint ist. Ne? Dass man, man braucht nicht dieses zerknautschte, wie ich es oft habe, dieses zerknautschte, zerbissene und unbedingt gewollte, sondern oftmals, ja, lasst es eher fließen. Und wenn es nicht fließt, da waren wir eben wieder beim Thema, nehmt raus und wartet so lange, bis es wieder mehr kommt, diese Leichtigkeit. Und ja, ich finde, voll. Ich finde das enorm, dass der 3:36 da so locker leicht hinstellt. Für mich übrigens lustig gewesen, ich höre mir hin und wieder von den Kollegen hier rund um Maximilian Torwirth den Auslaufen-Podcast an. Und das ist ja im Vergleich zu unserem Podcast jetzt gar nicht böse gemeint oder despektierlich gemeint, oftmals etwas nerdiges, also im positiven Sinne, nerdiges Analysieren der Ergebnisse. Da werden sehr viele Namen gerade aus dem Mittelstreckenbereich genannt, 800, 1500 Meter. Die kennen sich natürlich alle untereinander, da die deutsche junge Laufszene. Und ich habe diese Namen mittlerweile im Kopf, aber nicht die Gesichter dazu. Und jetzt, wo ich die Leichtathletik-DM in der Halle gesehen habe, kann ich auch die Gesichter zuordnen und hatte da so einen Aha-Effekt und dachte, hey, das ist dieser Florian Brem, von dem die immer erzählt haben. Der hat nämlich gestern die 3000 Meter gewonnen. Und wie? Auch richtig, richtig klasse hinten raus nochmal zugelegt. Und das war für mich jetzt so ein positiver Aha-Effekt, dass ich jetzt Gesichter im deutschen Spitzenbereich zuordnen kann. Ja, das fand ich ganz...
Hast du denn auch den Sevilla-Marathon geguckt?
Den habe ich nicht verfolgt, nein. Da kannst du uns jetzt einiges zu erzählen.
eins der spannendsten Rennen, finde ich, im Marathon, die man so im Frühjahr laufen kann. War ja auch bei mir so ein bisschen die Überlegung, als noch nicht klar war, dass Olympia schon Ende Januar in Deutschland entschieden sein wird, ob man eben in Sevilla läuft, eine der schnellsten Strecken. Wir haben ja auch jetzt bei Esther schon gesehen im Halbmarathon, was da alles ging. Und da sind ja auch große Teile der Strecke dann identisch mit der Marathonstrecke. Und ist immer so ein Highlight, wo ja die meisten Leute dann tatsächlich hingucken, weil da wird oft richtig schnell gerannt, da werden Normen gejagt. Und auch in diesem Jahr war wieder eine ganze Menge los. Spannend war aus deutscher Sicht Haftung Veldey. Ne? Das war ja so die große Frage, taucht Haftung Veldey noch in Marrakesch auf Ende Januar und greift dann vielleicht noch in die Qualifikation für Olympia aus deutscher Sicht ein oder setzt er auf einen anderen Marathon, in dem Fall jetzt eben Sevilla. Und die Frage, ja, hat er beantwortet, hat wieder auch eine Top-Zeit gerannt, 2 Stunden 8 und ich glaube 27 Sekunden. In dem Fall knapp über der Olympianorm gewesen, die jetzt ja eh nicht mehr relevant ist aus deutscher Sicht, aber eben auch wieder eine weitere 208-Leistung aus deutscher Sicht. Geht schon richtig krass ab. Auch vorne in dem Rennen, ne, bei den Männern, Siegerzeit 203,27, das ist halt mittlerweile das, was bei solchen Rennen einfach gerannt wird. Ne? Das war vor wenigen Jahren noch eine Sensation. Also es ist schon krass, wie sich das so entwickelt. Auf Platz 2, das habe ich nicht ganz so gern gesehen, sage ich auch ganz offen. Mohamed Amdouni, ne, ein Franzose mit, ich glaube, marokkanischen Wurzeln, wenn ich mich nicht täusche, auch eine 203 gelaufen. Und den Spezialisten, den kennen wir ja, ne, oder kennt ihr, wenn ihr ein bisschen die Dopingberichterstattung der Sportschau verfolgt habt. Ne, das, ich weiß nicht, vielleicht können wir es euch nochmal raussuchen und verlinken, dann schaut euch das vielleicht selber nochmal an. Ist einer der dubiosesten Läufer, die hier so unterwegs sind in der Laufszene, auch ganz oft in Kenia unterwegs. Und unter anderem auch der Typ, der in Tokio beim Olympiamarathon die ganzen Flaschen abgeräumt hat. Ne? Also ist in vielerlei Hinsicht ein spezieller Typ. Hat sich jetzt auch nochmal massiv gesteigert, 2-3 gerannt und wird sicherlich dann auch in Paris zu Hause in Frankreich in Erscheinung treten. Hab ich mit ein bisschen Bauchschmerzen gelesen, aber auch sonst, ne, viele Leute, die für europäische Länder gestartet sind, auch in Top 10 gewesen. Ich habe mal gezählt, 5 Athleten, wenn man Israel mitzählt, weil die auch eigentlich in der Regel bei Europameisterschaften teilnehmen, 5 Athleten in den Top 10 gewesen, viele im Bereich von 2,6, 2,7. Zwar war keiner von denen in Europa geboren, aber das ist ja mittlerweile eben auch eine Entwicklung, die man beobachtet. Aber auch sonst so, ne? Es wird, was die Nation angeht, bunter in diesem Bereich von unter 2,8, unter 2,7, wo sonst eigentlich fast immer nur Kenia, Äthiopien war. Klar, wie eben gesagt, ist natürlich auch der Entwicklung geschuldet, dass viele aus den Nationen für europäische Länder starten, aber es war trotzdem interessant, so, ne? Wenn man sich jetzt zum Beispiel in Daniele Meucci hineinversetzt, ne? Italiener, der ist Elfter geworden, auch eine krasse Zeit, der war tatsächlich auch schon Europameister im Marathon, ist 2:07:49 gerannt. Aber aus italienischer Sicht waren eben noch jemand, der Bejan Kripa und Eob Faniel mit 2,6 und 2,7 tief vor ihm. Und auch der Bruder von jemandem, Bejan Krippan, hat auch schon eine 2,7er Zeit stehen. Also da sieht man, wie umkämpft das nicht nur in Deutschland bei uns ist, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern. Ne? Auch gerade aus schwedischer Sicht, Suldan Hassan 2:07:36. Also da geht schon richtig was ab. Und ist wieder bewiesen worden, dass Sevilla eine der Adressen ist, wo man hingehen sollte, wenn man eine richtig schnelle Zeit jagt. Und würde mich auch reizen, würde ich natürlich auch super gerne wieder reinkommen. Vor allem, wenn ich dann sehe, dass mit der Zeit aus Houston ich tatsächlich sogar Achter geworden wäre, also in Top 10 gerannt wäre. Macht auf jeden Fall Mut und bin mal gespannt, ob es mich da nochmal hinverschlägt. Ich bin ja damals bei dem Rennen in Sevilla tatsächlich meine Olympia-Quali gelaufen, 2020.
Ja, deine 2:10:18, ne, war es damals, oder?
Genau.
Ja, stark. Also erstmal toll, die Entwicklung zu sehen. Also ich finde das irre, was da, du sagst gerade, wie bunt das wird, wie viel, also dass diese Felder einfach mittlerweile so breit in diesen Zeiten 2:06, 2:07 sind, so viele Leute das rennen und es ist ja erstmal toll. Bei dem Namen, wie heißt der, Krippan, der Italiener, oder da fiel mir gerade direkt ein, bist du nicht
gegen den? Ja, den kennen wir noch aus Bozen.
In Bozen? In Bozen gerannt, ne?
Den kennen wir noch aus Bozen vom Silvesterlauf, genau. Der hat da den zweiten Platz, oder hat er gewonnen? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall eine tiefe 28 gelaufen. Ah, auf einer sehr schweren Strecke in Bozen.
Ja. Ah, und jetzt 2:06 hingestellt. Stark, ja, ja.
Da sind wir es auch schon begegnet. Ich habe mich auch sehr gefreut für Phil Sessman aus Großbritannien. Mit dem habe ich lange auch geschrieben und den kenne ich auch aus Kenia, aus Trainingslagerzeiten. Der meinte, dass mein Lauf in Houston ihn motiviert hätte, jetzt tatsächlich zu sagen, komm, ich gehe jetzt voll auf Sevilla und versuche da schon die Norm zu rennen. Und er hat es tatsächlich dann geschafft um 6 Sekunden, 2:08:04. Auch aus Puma-Sicht cool, Robbie Linkletter, ein Kanadier, eine tiefe 2.8, 2.0801. Alles Leute, die unter die Norm so ein bisschen gedippt sind und damit eben auch mit Paris planen können. Also schon, ja, wirklich wieder klasse Rennen gewesen. Unsere Fun-Frage, die kennst du schon. Was für eine Zeit hast du gebraucht, um 50er zu werden?
Oh, in Sevilla jetzt?
Ja.
Eine gute Frage. Also du hast ja gerade schon gesagt, du wärst mit der 207 unter die Top 10 gekommen. Achter, ja, jetzt lass mir überlegen. Also 50er würde ich sagen, wärst du geworden mit einer 2.11.43.
Stark, ja, 2.11.27 hatte Platz 50. Auch das nur so, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie dieses Niveau halt da einfach ist. Ne? Wir haben uns den Spaß ja auch schon in Valencia gemacht. Ne? Also das sind schon diese Rennen, wo auch in der Breite dann einfach so krass schnell gelaufen wird. Ne? Das wäre ja auch alles noch Olympianorm für Tokio gewesen. Darf man nicht vergessen.
Ach, Wahnsinn, Leute. Aber mich motiviert das auch, wenn ich jetzt schon wieder höre und wir reden hier drüber und ich habe auch eben den Livestream angehabt der deutschen Meisterschaften. Ach, da ärgert es mich dann doch, dass ich Karneval unterwegs war, muss ich ganz ehrlich sagen. Das nervt, ey. Meine Güte. Ich würde jetzt auch gerne wieder raus und, aber ich habe gestern Abend zum Beispiel, ich muss einfach nochmal drauf zurückkommen, ich habe gestern Abend, erstmal gestern den Samstag bei meinen Eltern verbracht und da gemütlich Kaffee getrunken und meine Mama, die hatte Geburtstag und ganz gemütlich gegessen und. Und dann bin ich abends zu Hause noch nervös geworden und dachte, komm, kurz in die Schuhe und drehst noch ein Ründchen und war dann noch so 40, 45 Minuten ganz locker unterwegs, aber es lief eben überhaupt nicht. Und da frage ich mich dann auch immer, hätte ich mir besser so einen Lauf gespart oder bringen die trotzdem was? Also vielleicht, klar, für den Kopf, um so ein bisschen, wie ich schon sagte, Meditation und Medizin zugleich. Aber das sind jetzt ja, so meine Gedanken.
Lass dich nicht ganz eindeutig beantworten, die Frage. Ja. Weil du hast, also es gibt Tage, wo es keinen Sinn macht, das Ding durchzudrücken um jeden Preis. Aber wenn es halt wirklich daran liegt, ich habe jetzt eher keinen Bock, dann ist meistens schon eine gute Herangehensweise, das Ding schon hinter sich zu bringen. Am besten die Uhr wirklich zu Hause lassen. Auch das mache ich hier in Kenia öfter. Das funktioniert tatsächlich dann sehr gut. Also man weiß das eigentlich schon selber. Ne? Also die innere Stimme sagt einem schon, ist das jetzt eine Sache, habe ich jetzt keinen Bock oder geht es mir wirklich einfach richtig schlecht und das wäre ein Ding, was mich nicht voranbringt. Ich glaube, da sollte man einfach diese gewisse Ehrlichkeit zu sich selbst haben.
Okay. Du, eine Frage, weil wir gerade bei der aktuellen Wettkampfsituation waren. Constanze Klosterhalfen, die wollte doch auch heute einen Halbmarathon laufen, oder? Oder läuft sie noch? Ist sie schon gelaufen? Ich habe da noch kein Ergebnis gesehen.
Ne, die ist gemeldet für den Halbmarathon in Rack, ne, wo ich tatsächlich auch einen Startplatz angeboten bekommen habe, aber eben jetzt mit der aktuellen Entwicklung gesagt habe, naja, gib mir noch ein bisschen Zeit. Das ist nächste Woche, also wir nehmen jetzt am 18. Februar heute auf, das ist dann eine Woche später.
Ah, okay. Ich dachte, das sei auch heute. Okay, dann habe ich mich da vertan. Gut. Ja, interessant, was sie da hinstellen würde. Ich glaube, sie hat ja eine Bestzeit von 65 Minuten im Halbmarathon. Das ist ja schon mal auf jeden Fall eine Zeit. Ja, bin ich auch gespannt, wenn sie da nochmal
eingreift. Ja, auch bei ihr spannend. Ne? Auch sie geht jetzt nochmal neue Wege. Ne? Ist jetzt gerade in, ich weiß nicht, ob sie noch ist, aber war zumindest in Äthiopien. Also auch nochmal einen ganz anderen Ort sich gesucht fürs Trainingslager. Auch spannend, so, ne? Man kriegt relativ wenig davon mit wem sie da ist und wie das so abläuft, aber auf jeden Fall hat sie in dem Fall Kenia den Rücken gekehrt und diesmal dann ja das Abenteuer Äthiopien gesucht. Wird sehr, sehr spannend sein, wie sie da einsteigt, ne? Weil die letzten Monate waren bei ihr jetzt auch nicht ganz einfach und deswegen glaube ich, sollte man jetzt nicht unbedingt wieder Richtung deutschen Rekord die Erwartungsmesslatte schrauben, sondern einfach mal gespannt sein, so, ne? Auch für sie. Sicherlich auch eine Chance, erstmal die Norm für die EM zu rennen, auch wenn sie wahrscheinlich eher auf die Bahn gehen wird. Schadet das ja nicht, so eine EM-Norm in der Tasche zu haben. Also auch das wird sehr interessant zu beobachten sein. Können wir euch in der nächsten Folge dann berichten, wie es gelaufen ist.
Du, was mich noch interessieren wird, ich sehe da immer diese tollen Drohnenbilder bei Instagram von dir. Anscheinend hat einer von den Kollegen irgendwie eine Drohne dabei, also tolle Aufnahmen.
Nein, das ist meine.
Nee, das ist deine.
Junge, das ist meine.
Ach, du bist ja der Drohnenpilot.
Ich bin der hier, der ständig hier rumfliegt. Spielzeug, was ich schon lange mir gewünscht habe, was auch richtig Spaß macht.
Ja, toll, da kann ich dich ja hier im Job einspannen. Also ich brauche noch einen, der eine Drohne fliegen kann. Ja, hör mal, Henrik, ja, da müssen wir uns nochmal unterhalten. Ne, stark, hast du eine Drohne mitgenommen? Toll.
Wir haben ein bisschen aufgerüstet, dass wir ein bisschen noch cooleres Material auch machen können.
Ja, sehr schön.
Gar nicht so schwer zu fliegen. Auch der Fahrer, der Candy, den kennt ihr vielleicht bei Instagram, wenn ihr das mal gesehen habt, bei Julian Wanders. der, also der Chauffeur ist ein bisschen böse gesagt, der halt immer dabei ist und wirklich Plan hat. Ne? Der weiß genau, wann er jetzt zu der Gruppe nach vorne wieder fahren muss, um die Flasche zu geben. Hat sehr, sehr viel Ahnung von Medien. Ne? Also den kannst du sagen, wir brauchen ein bisschen Material für YouTube. Dann filmt er halt von alleine in Querformat, weil er das weiß. Und der konnte halt die Drohne auf Anhieb fliegen auch. Also schon eine Sache, die kann man hinkriegen, auch ich beherrsche die mittlerweile. Und ja, ist schon cool. Man kann hier in Kenia dann auch sehr, sehr coole Luftaufnahmen machen. Werde er sicherlich bald ein bisschen was sehen. Ich mache vielleicht sogar einen Vlog mal. Habe ich mich noch bisher noch nie rangetraut, aber mittlerweile haben wir so viel Material, dass ich da vielleicht mal ein bisschen was zusammenschneide und dass man dann noch ein bisschen näher dran sein kann bei YouTube in dem Fall.
Ja, toll, aber ich wollte dich jetzt noch fragen, mit wem trainierst du da so? Mit wem außer mit Esther hängst du da so ab? Also was seid ihr da für eine Gruppe? Wechselst du immer mal? Wie sieht da gerade dein Alltag aus und was macht deine Lieblingsspeise?
Linsen mit Reis gibt es schon sehr oft, aber das Essen hat sich ein bisschen gewandelt, die tendenziell ein bisschen vielfältiger hier geworden. Viele alte Bekannte, was die Leute angeht, sind wieder hier. Ne? Das ist ja mittlerweile das x-te Mal, dass wir hier beim CNC Guesthouse sind. Sehr cooler Ort für uns zum Leben. Das ist gerade so ein dänisches, mittlerweile auch Ehepaar, was wir schon seit vielen Jahren immer wieder hier treffen. Aber auch Deutsche sind hier. Nick Ilo, das ist für mich jetzt auch der wichtigste Trainingspartner. Heute beim Long Run war er eben auch dabei, bis 32 Kilometer gelaufen. Dann sind noch ein paar andere Deutsche da, aus Hamburg einige. Dann ist Tobi Ulbrich dabei, ne, sehr cool, mein Trainingspartner aus Hannover, der eben auch gekommen ist aus Landshut und dann sich unserer Gruppe hier in Hannover angeschlossen hat. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Der macht gerade einen Blog auf der Seite des ADAC Marathon Hannovers, also für den Marathon schreibt er hier so einen täglichen Blog über seine Erlebnisse in Kenia. Auch spannend, wenn ihr das mal noch von jemandem hören wollt, der zum allerersten Mal hier ist. Ne? Bei mir klingt vieles vielleicht schon so ein bisschen ja, so eingespielt und ich kenne das halt mittlerweile. Und wenn das Kind dann How are you ruft, dann ist das für mich nichts Besonderes mehr. Ist vielleicht auch cool zu lesen. Verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes hier des Podcasts. Kann ich euch sehr empfehlen. Macht er wirklich gut. Ja, und ansonsten, klar, die Kenianer sind da, aber da bin ich aktuell so, dass ich einfach so viel Grundlage mache, dass ich diese schnellen Sachen aktuell einfach noch nicht mitlaufen kann bei der Gruppe. Und deswegen eher vereinzelt mal punktuell mit Kenianern trainiere. Nicht so wie in den Jahren davor. Das ist diesmal ein bisschen anders. Und ich freue mich jetzt auch tatsächlich auf zu Hause. Amana ist auch hier. Amana? Ja, der trainiert aber zu anderen Tageszeiten. Also ich bin kein Mensch, der gerne um 6 Uhr trainiert. Und deswegen begegnen wir uns nicht allzu oft. Ne? Weil wenn ich starte, ist er fertig. Und wenn ich meinen zweiten Lauf starte, dann ist er auch mit seinem zweiten Lauf schon fertig. Also deswegen haben wir hier so ein bisschen anderen Rhythmus, den wir fahren. Haben ein paar Mal hin und her geschrieben, aber ansonsten liegen wir halt auch wirklich viel im Bett und erholen uns einfach, weil sonst hier kaum zu überstehen ist, die ganze Sache.
Und für Henrik Pfeiffer geht es ja bald ins Trainingslager nach Hannover.
Das finde ich ja, immer ich freue mich tatsächlich,
Schmitti. Ja, klar. Das glaube ich. Kann man denn, das glaube ich, kann man denn schon sagen, jetzt wissen wir Leverkusen, das steht ja jetzt wirklich schon vor der Tür. Also das sind ja 2 Wochen, ne? Genau in 2 Wochen ist der Lauf in Leverkusen rund ums Bayerkreuz. Wie geht's denn dann für dich weiter? Wie ist denn der Plan? Kann man da schon irgendwie was sagen? Hast du da schon ein konkretes Ziel vor Augen?
Ja, es wird nicht weniger anstrengend für mich. Also es wird, wie gesagt, im Training sehr, sehr intensiv werden. Also da kommen die Einheiten, die auch wirklich wehtun. Ganz schnelle Sachen, viele Kilometer schneller als Halbmarathon-Pace werden kommen. Mal schauen, ob ich noch ein Rennen im März mache, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht ein Aufbaurennen dann für den Berliner Halbmarathon und den Hannover Halbmarathon. Also mein Fokus ist jetzt ja vom Marathon weggewandert zu den Halbmarathon, wo ich mich qualifizieren will. Also ja, deswegen, das ist noch nicht ganz so absehbar. Was feststeht ist, es wird sehr, sehr intensiv im Training sein und die brauche ich jetzt halt, die Einheiten, die will ich dann auch zwicken, wo das Laktat schießt. Da muss ich dann durch. Aber auch jetzt ist es ja auf eine andere Art hart.
Ja klar, beim Frühjahrsmarathon gibt es jetzt noch nicht den einen, wo du sagst, das kann ich jetzt schon irgendwie sagen, dass ich da laufen will im Frühjahr.
Sprechen wir in der nächsten Folge drüber.
Ach schön, das wollte ich doch hören. Weil auch die Deutschen, das steht ja wieder an, Hamburg-Marathon ist glaube ich auch im April, ne? Ende April, liege ich da richtig?
Das ist richtig, ja.
Ich habe jetzt noch mit meinem alten Schulfreund, mit dem war ich in der, also er lebt in Hamburg, mit dem war ich in der Grundschule, dann schon im Kindergarten. Wir haben zusammen Abitur gemacht und dann, wie es oft so ist, man studiert in verschiedenen Orten, dann verliert sich das so ein bisschen und dann findet man sich mal wieder. Der Götti, ne? Götti, wenn du das hörst, an dieser Stelle hier, der Götti, der läuft seinen ersten Marathon in Hamburg und wir haben jetzt mal telefoniert. Ach, ich glaube, die 4 Stunden, die will er schon knacken und da habe ich ihn gefragt, Mensch, was trainierst du da so? Ja, er sagt, so 50 bis 70 Kilometer stehen da auf dem Programm und das spult er ab neben seinem, muss man sagen, sehr intensiven Job. Dann hat er noch 2 Kinder und das hat mich, muss ich ganz ehrlich sagen, der Götti war der Punkt, gemeinsam mit Gesa Krause und diesem sensationellen Erfolg jetzt wieder in der Halle, dass ich so ein bisschen demütig geworden bin dahingehend, dass ich dachte, wie schaffen das die anderen Leute alle mit ihren Jobs, mit ihren Kindern, mit ihrem Privatleben, dass sie dann noch solche Leistungen erbringen? Nicht unbedingt so eine Leistung wie Gesa, sondern überhaupt einen Marathon zu laufen, wie mein Kumpel Götti. Also da muss ich echt sagen, Leute, Respekt. Ich finde das selber so geil und knallhart. Also ich habe keine Kinder. Ja, und klar, der Job ist anstrengend, aber jeder von uns hat irgendwie einen anstrengenden Job. Und dass ihr euch da hinstellt und Tag für Tag trainiert zu den unmöglichsten Zeiten, ich kann das immer nur wiederholen. Ich finde das geil, echt. Weil ich merke jetzt, und das ist ja immer in so einer Phase, wenn es nicht läuft, ne, dann wird man ja, wie gesagt, so ein bisschen demütig und dann denkst du über solche Sachen nach und dann kommen halt diese Gedanken, ey, wie machen das eigentlich andere? Die haben ja nicht, guck mal, ich komme nach Hause und mach mir noch zu essen und mach hier mit dem Würmchen, aber bei den anderen, da sitzen die 4 Kinder da oder die 3 und dann musst du wieder raus und. Und dann willst du ja trotzdem diese Umfänge hinkriegen für so einen Marathon und du brauchst diese Umfänge ja auch, ne? Klar, jetzt hat so eine professionelle Athletin wie Gesa Krause da Unterstützung von Familie und, aber die hat halt trotzdem ihr schreiendes kleines Baby da, was sie den ganzen Tag nebenbei bespaßen und betreuen muss, ne? Also ich finde das... Ich finde das auch enorm, was du und Esther, was ihr Profis leistet, aber das kommt dann immer wieder so bei diesen Läufen wie gestern Abend, dass ich dann so drüber nachdenke, ey, du kriechst hier rum im 5:30er Schritt und bemitleidest dich selber, überleg mal, was andere machen, die haben noch 4 Kinder zu Hause. Also ja, das wollte ich nur nochmal loswerden.
Respekt. Ja, man hat ja öfter auch mal angesehen oder auch bei Social Media hat es ja ein paar Mal gepostet, dass sie durchaus auch mal eine Nacht dann nicht schläft, ne, und dann da ordentlich gezeichnet auch aufwacht. Also das ist Chapeau, was sie da macht. Das ist schon nicht easy und mit dem Ziel, jetzt bei Olympia eine Medaille zu holen, was sie ausgegeben hat, hat sie auch ihre eigene Messlatte wieder sehr hochgelegt, ne? Also das ist schon krass. Wird sehr spannend sein, den Weg zu begleiten da in diesem Jahr Richtung Olympia.
Genau, und wie gesagt, alle, also ich freue mich, das kann ich jetzt sagen, ich weiß es noch nicht genau, ob ich diesen Lauf in Leverkusen mitmache, ich schaue jetzt, wie es in der kommenden Woche einfach läuft und dann werde ich das spontan entscheiden und dann laufe ich entweder 5 Kilometer, ja oder nein, wo wir definitiv auch zusammenlaufen, da haben wir uns ja schon die Hände drauf gegeben, sozusagen virtuell, 4. Mai, übrigens mein Geburtstag, der Samstag bei dir, ja, Alpe d'Huez, der Straßenläufe, da sind wir am Start.
Bocholt, das ist Tradition geworden und freue ich mich auch drauf. Aber bis dahin ist noch ein ganz weiter Weg. Bis dahin muss ich noch meinen EM-Qualifikationskampf machen, vielleicht auch noch einen Marathon laufen. Also das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Schmidti, wenn ich auf meinen Themenzettel schaue, habe ich ein ganz fieses Thema da noch stehen und ein ganz schönes Thema. Und ich finde, das fiese Thema es gar nicht verdient, dass wir darüber sprechen. Ich kann es einmal beiläufig fallen lassen. Ne, nächster Dopingfall, Mo Khatir, 2 Jahre gesperrt. Eine Sache, ne, wo viele sagen würden, ja, überrascht ist man da nicht so von. Ne, einer der Spitzenläufer, nicht nur Europas, sondern weltweit über 5000 Meter, wo viele immer gesagt haben, boah, wenn das sauber ist, dann fresse ich einen Besen. Ja, mittlerweile, in dem Fall war es zwar keine Substanz, aber 3 verpasste Dopingtests und dann ja, ist es irgendwie auch das Gleiche. Also von daher, auch der Dopingfall Ben Fares, der ist weiter noch aktuell in Deutschland. Finde ich, verdient es gar nicht, dass wir da jetzt weiter drüber sprechen. Das ist fies. Ich komme mit der schönen Nachricht raus und die habe ich auch gepostet bei Social Media. Zwiebärs hat ein neues Produkt sogar zwei neue Produkte, Mandelmus und Nussmus. Und das ist natürlich sehr geil, weil da habe ich mich ewig drauf gefreut und ich habe schon gehofft, dass es früher oder später mal so weit kommt. Ne, unser Podcast-Partner Three Bears, mein persönlicher Partner Three Bears, die ja eher ursprünglich mit Porridge gestartet sind und dann über Pancakes mittlerweile schon zu Ölen gegangen sind. Und jetzt haben sie endlich den logischen Schritt gemacht, Mandel- und Nussmus aufgenommen, weil das ist wirklich eine Sache, die ich super gerne auch selber esse. Und dass die das jetzt eben auch selber in-house haben, richtig geil. Also wenn ihr unseren Rabattcode vom Podcast bisher noch nicht verwendet habt, dann ist jetzt allerhöchste Eisenbahn, alles groß geschrieben, einer rennt 15, tun wir euch in die Shownotes rein, dann ist jetzt allerhöchste Eisenbahn, den einzulösen, weil das sind richtig geile Produkte, auf die ich mich sehr, sehr lange schon gefreut habe. Und wenn ich nach Hause komme, dann wartet da nicht nur Mandel- und Nussmus von Three Bears, sondern auch ein riesiges Puma-Paket. Also von daher habe ich auch den einen oder anderen Anreiz, tatsächlich Kenia vielleicht auch schon
ist ja früher passend
abzubrechen. Was natürlich nicht der Grund ist. Punkt.
Passend zu Ostern, passend zu Ostern. Apropos Mandelmus, ich habe gerade meiner Seele was Gutes getan und so ein bisschen, das ist ja geil, an so einem verregneten Sonntag, wenn du da rumgammelst und dich dann ein bisschen mit Urlaubsplanung beschäftigst, ne? Und wir haben jetzt lange erstmal wieder keinen Urlaub in Sicht und so weiter und dann irgendwann im Mai kommt doch eine Woche und das passt jetzt zum Mandelmus, weil gerade ist ja auch, glaube ich, schon die Mandelblüte auf Mallorca, wenn ich mich nicht irre. Und ich will unbedingt, ich war so lange jetzt schon dann doch nicht mehr auf Mallorca. Ich finde Mallorca so super. Mallorca ist so eine geile Insel. Ganz Spanien auf einer Insel, sage ich jetzt mal, was die Vielfalt, die Abwechslung da angeht. Ich finde Mallorca einfach tipptopp. Und ihr kennt alle Mallorca. Und ich meine es nicht nur wegen der Radsportmöglichkeiten oder wegen dem Ballermann oder wegen den tollen Ecken im Inland und. Ich, also zum Ballermann fahre ich sowieso nicht. Ich wollte nur sagen, ich habe eine Woche Mallorca mit einem Würmchen klar gemacht im Mai und da bin ich jetzt gedanklich über deinen Mandelmus drauf gekommen und habe hier neben mir den Wanderführer von Mallorca liegen und habe mir gerade schon so ein paar schöne Wanderungen angeschaut in der Tramontana da im Gebirge. Och, und dann macht man sich, und das wollte ich sagen, wenn die Form scheiße ist und das Wetter kacke ist, da macht man sich einfach schöne Gedanken und plant eine tolle Wanderung auf Mallorca. Ach, und da geht's mir wieder gut. Und gleich gibt es noch, du wirst es nicht glauben, eine schöne Lasagne mit Lachs, Spinat und Feta. Natürlich selbst gemacht.
Oh, Junge, das klingt ist gut. Mein, ich weiß nicht, bei uns
das grad, ist mein also Sonntag.
Wir haben jetzt hier 19 Uhr gerade. Das heißt, das ist bei uns die Abendessenszeit. Da geht es gleich los. Und das ist jedes Mal eine neue Überraschung. Aber ich tippe heute, weil es heute Mittag schon was anderes gab, dann doch ganz stark auf Reis mit Linsen.
Reis und Linsen? Reis und Linsen mit was hast du getippt? Ich habe dich, unsere Kenia-Connection
hier. Nee, ja? Weil es heute Abend schon, heute tagsüber schon was anderes gab, glaube ich heute ganz stark, es bleibt bei Reis mit Linsen hier wieder. Ein weiteres
ja,
Mal.
Ja, super. Ja, aber ist doch lecker, Reis und Linsen. Wunderbar. Immer bei, ich liebe ja Linsen. Ich habe jetzt, ich will jetzt aber nicht schon wieder. Das Würmchen hat übrigens schon lange nichts mehr gepostet bei unserem Insta-Kanal zum Thema Essen.
Dafür Rezepte, Esther umso mehr.
Das müssen wir mal wieder aufnehmen. Aber Esther, ja, wunderbar. Ja, ich finde das toll. Man bekommt halt auch dann einfach einen visuellen Eindruck. Wie sieht's da bei euch aus? Ich muss noch einen kurzen Punkt, den müssen wir eben bringen. Leute, wir sind ja keine Profis, so wie Hendrik. Deshalb ist es auch völlig normal, dass wir nicht so aussehen wie der. Ach, du bist ja ekelhaft austrainiert. Also muss ich ganz ehrlich sagen, toll für dich, du bist Profiläufer, soll auch so sein, aber Leute, wir müssen auch nicht so aussehen, das wäre auch falsch, also nicht am Essen sparen, haut euch gesunde Sachen, kann man da Kartoffeln beispielsweise, davon kann man gar nicht genug essen. Davon wird man auch nicht dick. Also ich wollte einfach nur das Thema Ernährung mal kurz anteasen. Das sollten wir mal irgendwann in den nächsten Wochen wirklich in einer Sonderfolge mit einem Experten besprechen. Das werden wir auch machen. Da setzen wir uns dran. Mir kam es nur gerade gedanklich in den Kopf geschossen, weil ich immer die Fotos sehe, wie Hendrik Pfeiffer aussieht. Also du bist schon gut in Shape, mein Freund. Das sieht toll aus. Aber nochmal, wir müssen nicht so aussehen wie du. Punkt.
Oder? Ich werde auch nicht so bleiben, wenn ich aufhöre, das kann ich euch sagen.
200 Kilometer machst du gerade, oder? Wie viel machst du genau?
Ja, gerade hier, ne, das schleift dich halt richtig so.
Du hast halt kaum
noch ein Gramm Fett am Körper. Und wirklich die Kunst ist dann, das ist dann eher nicht unter bestimmte Gewichte zu fallen, sondern die aufrecht zu halten. Also da ist in Kenia dann die Herangehensweise ganz anders. Aber das bleibt natürlich nicht und das soll auch nicht so bleiben. So, ne? Wenn ich aufhöre, dann will ich auch gut gebaut einen dicken Bizeps haben. Gerne wenn es klappt.
Ja, du wirst so ein richtiger Poser, das kann ich mir vorstellen. Du bläst dich so richtig. Du machst dann wahrscheinlich machen wir hier den Bodybuilding-Podcast, den hängen wir da noch dran irgendwann, wenn der Pfeiffer seine Karriere beendet hat. Ja, schön. Noch ganz kurz, und weil es mich auch interessiert, wie wird denn dann diese 207, diese Duftmarke, die du da gesetzt hast, wie wird das denn von den Kenianern, kommen jetzt da Kenianer auf der Straße auf dich zu, der Tankwart, und sagen, ey Junge, Wahnsinn, was du da geleistet hast, wird das irgendwie anerkannt oder ist das so Standard, wird gar nicht drüber gesprochen?
Ja, tatsächlich, also doch, das wird schon wahrgenommen, weil man da im Bereich ist, wo auch der eine oder andere Kenianer sich strecken muss, also doch habe ich schon eins gehört, dass man wird halt ernst genommen und das ist aber auch gefährlich hier, weil wenn du dann in so einer Gruppe drin bist, dann wollen die halt nicht, dass du die schlägst und dann wirst du halt auch gnadenlos in Grund und Boden gelaufen, ne, also ist jetzt nicht der Grund, warum ich jetzt gerade so wenig mit den Kenianern trainiere, aber das muss man schon auf dem Schirm haben, dass wenn man hier wirklich Respekt erhält und ernst genommen wird, das ist alles schön. Andere als angenehm, das ist nicht angenehm für einen, als gerade wenn du halt nicht ein Kenianer bist, sondern von außerhalb kommst und wenn du dann eher sogar noch ein sogenannter Misungu bist, ne, also weiß bist, dann ist der Ansporn für die noch höher, dich stehen zu lassen. Also deswegen, man lebt auch gefährlich mit einer schnellen Bestzeit hier.
Ah, meine Ehefrau kommt gerade übrigens vom Pumpen nach Hause und zeigt mir ihre Muckis, ihren Bizeps. Die hat richtig, Leute, kurzer Hals, tiefer Schwerpunkt, die hat richtig was in den Schultern und in den Mauen. Ich sag dir eins, wenn die Katharina in früheren Jahren mit Judo oder Ringen begonnen hätte, die wäre auf jeden Fall zur Olympiade gekommen. Die hat eine Power, die hat eine Kraft, das ist unglaublich. Hat sie nie gemacht, weil sie findet es eklig, schwitzende Leute anzupacken. Deshalb ist sie nie zum Ringen gegangen. Aber ich wollte sie immer noch
unter Kontrolle.
Ja. Okay, nochmal ganz kurz einen Bogen zum Respekt in der Trainingsgruppe. Das heißt, wenn mich die Mädels beim ASV bei den Tempoläufen niederringen wollen, dann werde ich als ernsthafter Gegner wahrgenommen. Also wenn die Schmitzi bei so tausender Intervallen mich richtig platt machen will, dann kann ich das eigentlich zu schätzen wissen, weil es dann so ist, dass sie mich respektiert als Gegner. Kann man das so drehen?
Ja, es ist ein Kompliment auf kenianische Art.
Ach schön, das werde ich jetzt dann demnächst mal anbringen. Alles klar, Kompliment auf kenianische Art. Ja schön, lieber Henrik, dann nochmal Chapeau, dass du diese Entscheidung getroffen hast, jetzt nach Hannover zurückzukehren, um dort dein Training fortzusetzen. Finde ich gut. Alle Spitzenathleten zieht es in die Höhe, aber der Pfeiffer will in die Eilenriede. Super.
Wir sind gespannt, wie das ganze Ding ausgeht. Aber erstmal cool, ne, in der nächsten Folge, dass wir dann auch zwei Rückblicke haben. Einmal auf den Rackhalbmarathon, aber auch dann auf unser eigenes Rennen, ne? Esther und ich in Leverkusen und du eben auch dabei. Also deswegen ist wieder einiges geboten, auch in der nächsten Folge. Ich freue mich schon wieder drauf. Diese zwei Wochen Rhythmen, das ist für mich wie so ein Anker so, ne? Ich habe gesagt, zweimal Podcast, dann habe ich Kenia geschafft.
Für mich auch, da kann man, ihr könnt uns auch gerne nochmal Feedback geben. Das hört sich übrigens immer so blöd an. Es ist ja jetzt nicht so, wir haben ja jetzt ein paar Leute und Unterstützer reingebracht. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns mit dem Podcast auch nur ansatzweise eine goldene Nase verdienen. Worauf ich hinaus will, ich will hier nicht um irgendwelche Stimmen betteln. Wenn der Podcast euch gefällt, ihr könnt gerne mal auf Gefällt mir klicken bei Spotify oder wo ist das noch? Podcast, Apple. Music, diese, ja. Genau, da kann, tut er uns auf jeden Fall einen Gefallen, dass man da mal draufklickt. Das bringt uns natürlich weiter und den Podcast weiter nach vorne. Es freut uns, das wäre geil und ja, das wollte ich noch sagen. Das hört sich immer so blöd an, aber jetzt habe ich es einfach mal gesagt. Ja, und des Weiteren, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Vorschläge habt, immer her damit. Damit können wir arbeiten, das ist gut, das wollen wir. Schreibt uns das, auch wie ihr mit diesem Rhythmus, wie ihr das findet. Ich glaube, das macht Sinn, weil man einfach mehr Themen hat, über die man sprechen kann, anstatt sich irgendwie jede Woche was dann aus den Fingern zu saugen. Das geht natürlich auch, aber ich finde das gut, passt auch besser in den Lebensrhythmus. Ja, insofern Ich bin gespannt, was in Leverkusen läuft. Ich glaube, die Hanna Klein beispielsweise, Mittelstrecklerin, die läuft da auch. Mit anderen Worten, das ist eine Zusammenkunft von ganz vielen nationalen Topläufern, die ja von den unterschiedlichsten Strecken auf diese 10 Kilometer Straße gehen. Das wird richtig spannend. Ja, so ist es. Bin ich gespannt. Ja, was
Schmidt, Esther da reißt. Bis dahin ja, habe ich noch einige Berge hier zu überwinden. Und ich freue mich
alles drauf. Klar, du willst mich abwürgen. Leute, der will mich abwürgen, ne? Macht's gut,
nein, haut rein. Essen.
Schmidt, wir hören essen. Uns. Ja, Linsen mit Reis. Herzlichen Glückwunsch. Hör mal, wenn du die gleich isst, wenn du die gleich genießen darfst, diese Linsen mit Reis, dann denk an meine Lachslasagne. In diesem Sinne, liebe Grüße nach Kenia. Ciao.
Naja, ciao.